Der große Saisonrückblick. Wir ziehen Bilanz zum deutschen Team, aber auch den anderen großen Nationen.
Justus Strehlo räumt diesen Winter die Scheiben ab. Aber ist er jetzt der beste Schütze der Geschichte?
Was ist da denn los? Johannes Thingnes Bø betitelt sich selbst als den größten aller Zeiten. Zu Recht?
Außerdem dürfen unsere Tops und Flops der Saison nicht fehlen. Und wir werten das Tippspiel aus.
Ja, und der Rösch, der sogenannte Experte, ist auch dabei.
Und du verrätst uns, was auf Abschlusspartys wirklich abgeht. Also, das und vieles mehr in dieser Folge und das Ganze in Zusammenarbeit mit Funk.
Ab geht's!
Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde, Hendrik. Wir sind zurück am Montag.
Yo, wir sind's mal wieder, auch wenn unsere Stimmen heute ein bisschen anders klingen als sonst. Zumindest habe ich so selber den Eindruck.
Ja, man merkt also deutlich, es ist Allergiezeit, ne? Und irgendwas fliegt da draußen. Also hat mich richtig aus den Socken gehauen jetzt erstmal wieder. Mhm. Das heißt, wir können auch diesmal gar nicht faken, dass wir die Folge mit Michael Epps-Röch und auch diesen Part hier gleichzeitig aufgenommen haben.
Nee, da gibt's einen kleinen Zeitunterschied, aber macht ja nichts.
Es war ja auch jetzt die erste Woche ohne Biathlon, obwohl so ganz stimmt's nicht, ne? Es gibt ja doch ein bisschen was.
Ja, es gibt nationale Meisterschaften, ne? Also es gibt wirklich noch einiges zu sehen tatsächlich auch. Da fällt mir direkt Schweden ein. Die machen ja immer einen perfekten Stream, muss man wirklich sagen. Da konnte man einschalten, aber in Italien ging es auch noch rund und in der Schweiz sogar auch.
Und in Frankreich darfst du auch nicht
Frankreich
vergessen.
Frankreich habe ich vergessen, genau.
Fast noch die größte Nation, die lässt sich einfach außen vor, Hendrik. Aber man muss auch sagen, bei dem Stream, der da angeboten wurde, also Katastrophe, hätte man sich auch sparen können. Ne? Also wir haben es ja angekündigt auch in unserer Instagram-Story. Dann lief der erstmal gar nicht, dieser Stream, und nachher gab es dann woanders noch einen Stream. Also wenn man so nennen kann, ne? Ich würde mal sagen,
Standbild.
Es waren 2, 3 Webcams oder so irgendwo aufgebaut, wo dann ab und zu mal zwischengeschaltet wurde. Also das konnte man sich sparen.
Ja, das hebt ja einfach das Level der Schweden auch einfach nochmal höher, ne? Wenn andere Nationen da nicht ganz so fit drin sind, aber dann eben eine Nation wirklich heraussticht, und das war ja wirklich fast ein Weltcup-Niveau.
Ja, ist immer Wahnsinn, was die Schweden da aufziehen. Aber auch die Norweger zum Beispiel, ne? Da sieht man es ja auch immer, ist dann auch vom NRK produziert, also norwegische ARD so quasi.
Ja.
Und das sieht man aber wirklich, also das ist High Standard, richtig nice jedes Mal beim SVT oder auch beim NRK dann eben.
Und das erwartet uns ja dann auch noch in 2 Wochen sogar.
Ja, also die Norweger relativ spät dieses Jahr ihre nationalen Meisterschaften. Ich hatte mal Johannes Thingnes Bø gefragt, wie er es jetzt eigentlich macht, weil die ja relativ spät sind, ob er sich da jetzt fit hält oder die Form irgendwie versucht zu halten bis zu den nationalen Meisterschaften. Er hat geschrieben, ja, was glaubst du denn? Also, er wird wahrscheinlich nicht viel machen, außer ein bisschen Call of Duty spielen, um sich am Schießstand vorzubereiten, und ansonsten wird er sich wahrscheinlich um seine Kinder und seine Frau kümmern.
Ja, hat er sich auch irgendwo verdient.
Ja, und dann kommt er da hin und gewinnt wahrscheinlich trotzdem beide Rennen.
Das vermute ich auch, ja. Aber wir lassen uns mal überraschen.
Ja, aber in dieser Woche werden wir gar nicht drüber sprechen, weil die Meisterschaften auch teilweise noch laufen, auch am Montag sogar noch in Schweden. Das heißt, wir schieben das auf die nächste Woche. Ja, und wir werden jetzt auch, nachdem wir dann Michael wieder rausgeschmissen haben, gleich nochmal kurz drüber reden. Denn es soll ja da auch noch eine große Ankündigung folgen. Aber mehr dazu später. Deshalb, Hendrik, lass uns doch direkt abgeben und den Michael nicht länger warten.
Jo, ab geht's.
Auf die Runde.
Ja, Hendrik, es ist Season-Recap-Zeit. Die Saison ist over.
Ja, der große Rückblick steht an.
Und da wir natürlich absolut gar keine Experten sind, haben wir uns einen Experten eingeladen, nämlich, ja, wie steht's hier? Ingo Gasbricki ist, glaube ich, sein Zweitname oder Drittname dann sowas. Michael Epps-Röch, wie geht's dir? Hallo.
Ich dachte, ich wollte dich Experten einladen.
Ja.
Ja, mir geht's gut. Ich habe Jetlag, ich bin müde, ich bin fertig.
Aber mal kurze Frage hier, was für ein Jetlag? Du warst ja gar nicht drüben in Übersee.
Ja, aber ich habe ja trotzdem bis nachts um 1 vor der Hütte gehangen hier.
Ja, okay, da haben wir natürlich Mitleid mit dir. Das trifft auf uns natürlich nicht zu.
Liebe geht raus.
Aber ja, du siehst immer noch fresh aus, also immer noch hier wieder in bester Manier am Start. Ja, Leute, ihr wisst, was auf euch zukommt. Wir wollen aufs deutsche Team blicken. Wir haben natürlich auch vor der Saison so ein paar Tipps abgegeben, Hot Takes. Da gucken wir nochmal drauf, wie ist das ausgegangen. Denn Michael, du hast gerade gesagt, wir wollten uns einen Experten einladen. Und ich würde sagen, das ist uns gelungen hier, wenn man mal guckt, was du vorher gesagt hast vor der Saison. Aber da kommen wir später zu. Lasst uns erstmal auf deutsche Team blicken, den DSV. Denn es war eine verrückte Saison, ne? Es ging ziemlich krass los in Östersund damals mit einigen Siegen, Podestplätzen. Sogar die gelben Trikots waren auf deutscher Seite. Und dann ist es so ein bisschen abgeflacht, ne? Es gab hier und da mal wieder ein Podest, aber ein bisschen seltener und hinten raus. Ja, vielleicht nicht mehr ganz so gut wie noch zu Beginn. Aber Michael, wie ist denn dein Fazit so zum DSV nach der ganzen Saison?
Ja, mit einer Schulnote würde ich es mit einer, kann man das sagen, mit einer soliden 2. Vielleicht Tendenz hinten raus Richtung 2 minus bewerten. Ja. Aber alles im Allen, glaube ich, viele unverhoffte Sachen, gerade am Anfang der Saison, viele geile Sachen, also richtig geile Sachen. Ja, aber ich würde es einfach mit solide betrachten. Ich hatte jetzt auch vor ein paar Tagen mit Felix nochmal kurz hin und her geschrieben. Ja. Da hat er auch nochmal mein Zitat von Eurosport rausgenommen. Ich bin ja Leverkusen-Fan und das verbindet mich mit Jens Filbrich. Und hat er gesagt, um Gottes Willen, einer im Team reicht mir. Nee, also er hat auch gesagt, er hat sich erstmal bedankt auch für das Feedback. Er hat versucht, also nicht nur er, aber er ist natürlich so ein bisschen der Kopf an der Spitze, viel versucht umzubauen, was teilweise aufgegangen ist. Sie haben noch viel Arbeit vor sich, hat auch so ein paar Sachen angemerkt, was ich auch interessant finde. Gerade im Duell-Wettkampf bei beiden Geschlechtern, da gibt es Nachholbedarf, sonst spielen sie irgendwann mal keine Rolle mehr, wenn sich das nicht bessert. Im Laufen war er anfangs auch sehr angetan, aber ja, es gibt in beiden Geschlechtern auf alle Fälle viel zu tun, gerade im Laufen, hier und da natürlich auch im Schießen. Und als Fazit, er weiß, oder das wissen wir jetzt, dass sie besser geworden sind, das hat man auch gesehen, aber darauf kann man sich auf keinen Fall ausruhen. Und ich glaube, das war ein guter Ansatz mit vielen Veränderungen. Und ein Team, was sich verändert, was sich in so großen Umfängen auch ändert, das muss ich natürlich auch erstmal finden, ne, und einspielen. Und es gab so viele Neuerungen, auch was das Wachsthema anbelangt. Und ich glaube, da haben sie trotzdem insgesamt eine sehr gute Rolle gespielt, vor allem gerade bei den Männern, ne, am Ende Zweiter in der Nation-Cup-Wertung, das lässt sich schon sehen.
Ich würde auch noch das Fleißsternchen mit an die Note packen, im Sinne von Talentförderung bzw. Nachwuchsarbeit. Das hat mich auch echt beeindruckt.
Ja, ich glaube auch, da hat Felix Bitterling wirklich so einen großen Anteil dran, dass sich da viel getan hat im deutschen Team. Du hast jetzt gerade das Läuferische noch angesprochen, Michael. Aber findest du nicht gerade auch bei den Herren, dass es eher so das Material ist? Also man hat es ja deutlich gesehen, wenn dann kalte Bedingungen waren, dann waren die Männer alle geschlossen vorne mit dabei. Und wenn es dann wärmer wurde, ja, dann hatte man wirklich gar keine Chance mehr, muss man schon sagen, ne?
Ja, ich hatte ja auch während der WM, ja, sind wir auch fast schon ein bisschen aneinander gerasselt, also das, oder vereinzelte Leute, auch das Wachsteam. Und ich sage das gerne auch nochmal, ne? Ich will da auch niemand in irgendeiner Weise zu nahe treten oder irgendjemand bashen, oder das wäre der letzte Ansatz, den ich habe. Aber man muss es natürlich, oder ich als außenstehende Person, versuchen auch kritisch einzuschätzen. Ne? Und vielleicht ist mir hier und da eine Spitze auch zu viel rausgerutscht. Aber am Ende ist es halt so, dass du im Vergleich, gerade bei der WM, in manchen Rennen dann einfach nicht konkurrenzfähig warst durch das Material. Und das ist ja auch nicht schlimm. Das muss man halt einfach so akzeptieren und einordnen. Aber andererseits wurde ja auch dann gleich wieder der Hebel umgelegt. Ne? Und man hat versucht zu machen. Und es ist halt nicht so aufgegangen. Und du hast es gesagt, Ron, es war augenscheinlich, dass bei kalten Bedingungen oder kälteren Bedingungen es deutlich besser aussah als bei wärmeren. Das hat man jetzt am Ende, glaube ich, sogar in Kenmore ganz deutlich gesehen, wo es richtig warm war, wo viele Nationen, wo es sich so wirklich so vorher schon angedeutet hat, wer dann irgendwie vorne ist. Ne? Und ja, das siehst du eben auch, dass andere Nationen, vor allem auch kleinere Nationen, überhaupt nicht schlafen. Und das klingt auch immer so, gerade bei der WM, da denkt man, ja, jetzt haben es ja irgendwie die Letten oder die Esten oder die Amis geschafft. Ne? Aber selbst die investieren viel Geld, viel Arbeitsstunden werden da reingesteckt. Also es ist jetzt nicht, dass die Glück hatten. Die haben genauso viel gearbeitet, genauso wie die Deutschen, genauso wie die Norweger, genauso wie die Franzosen. Die haben alle gerackert und bei dem einen oder anderen ist es halt einfach ein bisschen mehr aufgegangen. Und das ist ein Thema auf alle Fälle für die Zukunft, wo man jetzt dranbleiben muss.
Wenn ich mich jetzt aber auch dran erinnere, was ich vor der Saison für Erwartungen hatte an das deutsche Team, ne, muss ich doch unterm Strich sagen, wurden die eigentlich weit übertroffen, ne? Weil zuvor hatte ich immer gedacht, so, na klar, jetzt ist erstmal die Saison oder die erste Saison ohne Denise Hermann-Wick im Damenteam. Naja, wer kann da sonst außer Franzi vielleicht ein Zeichen setzen? Sieht schwierig aus. Bei den Herren war es dann wahrscheinlich nur Benny, so augenscheinlich. Aber es kam ja wirklich ganz anders, ne? Und von daher würde ich sagen, also meine Erwartungen wurden schon stark übertroffen.
Ja, ich sehe es so ein bisschen gemischt, muss ich sagen. Also klar, du hast jetzt gesagt, Franzi und Benny, aber außer diese ersten Siege von Roman Rees, Philipp Navrat vielleicht noch hier und da am Podestplatz, war es dann ja hinten raus nicht mehr so viel, was dann noch kam von anderen. Ne? Also es waren schon dann die beiden großen Namen, die man vorher erwartet hatte, die sich dann auch irgendwo durchgesetzt haben im Weltcup und immer wieder für Ausrufezeichen gesorgt haben im deutschen Team. Aber auch gerade von der Vanessa Vogt, ja, sehr stark reingestartet in Östersund und hinten raus, kam da auch nicht mehr so viel. Ne?
Ja, weil du gerade auch Vanessa ansprichst, ich meine, die ist jetzt 8. im Gesamtweltcup, letztes Jahr 12., vorletztes Jahr 13. Kommt aus dem EBU Cup, hat da den Gesamtcup gewonnen. Kann man auch wieder so einen Quervergleich ziehen, ne, zu Lou Jeanmonod. Jetzt war es in diesem Jahr Michelin Océan, spricht man die so aus?
Océan Michelin, so rum, ne? So.
Da siehst du, ich bin fertig. Ja. Da kann man auch mal gucken, was die jetzt in den nächsten Jahren bringt. Oder bei den Männern, das sind ja fast alles Norweger. Aber Vanessa, also wieder die Benchmark nach oben verschoben, gerade was das Schießen anbelangt. Die liegt jetzt bei 93,7 ohne die Staffeln. Also das ist schon Wahnsinn. Letztes Jahr hat sie 91 gehabt. Also da auch nochmal besser geworden, finde ich schon krass. Bei Vanessa ist mir aufgefallen, mag jetzt mein Eindruck sein, aber was du natürlich auch in vielen Interviews gehört hast, dieses Enttäuschtsein über sich selbst. Ich glaube, sie stand sich sehr oft selbst im Weg.
Ja, glaube ich auch. Ja.
Durch diese Einstellung dann auch. Du kannst dich natürlich auch in so einen Negativstrudel reinreden. Aber andererseits kann ich das auch nachvollziehen, weil sie hat natürlich auch extrem darunter gelitten, was ihr natürlich über Social Media teilweise an den Kopf geworfen wurde. Was ich natürlich auch krass und scheiße finde, ganz ehrlich gesagt. Da muss ich aber einen Weg finden, einfach das zu verdrängen. Und am Ende ist es Leistungssport, klar, du wirst an Leistung gemessen. Aber ich glaube, Vanessa, wenn wir jetzt bei Vanessa bleiben, die kann echt stolz auf sich sein. Und letztendlich war sie jetzt die Leaderin, die war 8. im Gesamtweltcup, beste Deutsche. Aber bei den Frauen hat es sich dann doch auf mehr Schultern verteilt. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Also auch mit Janina, 10. im Gesamtweltcup. Und selbst Franzi, die Hälfte der Saison gar nicht dabei war, immer noch 11. Also das schlechtestes Ergebnis war 9. Platz. Wahnsinn. Also da siehst du eben auch, dass die Schultern verteilt sind. Sophia Schneider tut es mir halt auch ein bisschen leid. Wieder viel Krankheiten gehabt. Da ist, glaube ich, auch noch viel mehr Potenzial drin. Selina Grotjan, 19 Jahre,
ja, klar,
29. im Gesamtweltcup. Also was willst du da mehr erwarten? Ne? Und die hat... Wir haben es auch mal ausgerechnet, bei der WM war die 3 Monate ein paar Tage jünger als damals Laura Dahlmeier, als sie auch in Novo Mesto bei der Staffel im Einsatz war, holt dann noch eine Bronzemedaille, war 4. im Einzel. Also genau das ist der richtige Weg, was jetzt auch der DSV da eingeschlagen hat, auch mit Julia King am Ende und Johanna Puff, dass die da reinkommen, lernen. Du siehst es bei den Männern, Eric Perrault, der hat jetzt auch keine Glanzjahre, ne? Aber den haben sie jetzt erstmal mit durchgeschliffen.
Ja.
Der hat viel gelernt. Damals war es auch Lukas Hofer oder Chacomel. Die sind alle nicht so geil reingestartet. Da gibt es ganz wenig, die das auch in den jungen Jahren schaffen. Aber genau so ist der Weg, dass du dann oben anklopfst. Und da, aus meiner Sicht haben sich da jetzt schon 2 vielleicht große Karrieren angekündigt bei den Damen.
Also ich sehe sogar schon mehr als 2, muss ich sagen. Aber ja. Gut, gehen wir gleich vielleicht nochmal drauf ein. Zu Vanessa Vogt will ich vielleicht auch noch sagen, hat sich auch am Schießstand, wie du schon sagst, deutlich verbessert. Aber auch läuferisch, ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Da hat sie auch einen Schritt nach vorne gemacht. Leider diese Range Time, da hat sich nicht viel getan bei ihr. Also es ist ziemlich gleich geblieben. Jetzt kann man sagen, sie hatte ja auch so 1-2 Ausrutscher dabei, ne, wo sie da wirklich 1 Minute am Schießstand stand. Zieht natürlich den Schnitt auch etwas runter. Trotzdem kann man unterm Strich sagen, hätte das jetzt auch nicht mehr viel rausgerissen, wenn sie da normal geschossen hätte in der gesamten Saison.
Aber würde ich jetzt sagen, bei Vanessa war vereinzelt deutlich mehr die schnelle Schießzeit zu sehen als letzte Saison. Am Ende, du sagst, es sind jetzt nur in der Schießzeit, nicht die Range-Time, hat sie sich 2/10 verbessert. Aber es sind immer noch, wir reden vom Durchschnitt, 32,5 Sekunden. Und das ist natürlich zu weit weg von der Weltspitze. Und dafür gibt sie sich viele, viele Top-Platzierungen mit der langsamen Schießzeit. Andererseits musst du halt sagen, die rettet halt, wie zum Beispiel auch eine Vitozzi, über ein richtig, richtig gutes Schießen insgesamt. Durch die Prozente.
Ja klar, aber da ist das Thema natürlich bei Vanessa, dass sie sich auch einige Podestplätze damit verschießt, ne?
Ja, das ist Fakt. Aber wie gesagt, andererseits, ich habe im Kopf jetzt die Single Mixed in Antholz. Wenn sie das viel mehr schafft, dann geht es natürlich nach vorne. Aber ich kenne das auch selber. Eine Schießzeit im Training zu verbessern, ist das eine. Aber die dann auch im Wettkampf anzubieten, wenn du eine Startnummer drum hast und du weißt, jetzt geht es wirklich um was, um Punkte oder bei der WM geht es um Medaillen, ist nochmal ein ganz anderer Grad. Und ich glaube schon, dass sich das in den nächsten 2-3 Jahren nochmal verbessern wird.
Und was ich noch dazu sagen wollte, ist dieser mentale Aspekt, den du angesprochen hast. Ich glaube, der hat sich ja auch nochmal verstärkt durch dieses Östersund-Wochenende oder die 2 Wochen da zu Beginn, weil man so gut reingestartet ist. Das heißt, die Fans haben höhere Erwartungen natürlich dann auch an Vanessa. Sie selber hat höhere Erwartungen an sich und denkt, so geht das jetzt weiter. Und ich glaube, es war ein schlechter Zeitpunkt, dass das genau da passiert ist. Also wäre es umgekehrt passiert, wäre es eigentlich viel besser gewesen, dass man schlechter reingestartet wäre und dann hinten raus auf einmal so ein Feuer hat oder irgendwo in der Mitte, weil du dann selber denkst, ja okay, ich schwimme jetzt erstmal nur so mit. Aber wenn du schon weißt zu Beginn, yo, ich stand hier 2-mal auf dem Podium und habe hier abgerissen, bin läuferisch stark dabei und dann kommen ein paar Weltcup-Orte, wo es nicht mehr so läuft. Also ich glaube, das zieht dich dann auch persönlich einfach sehr runter.
Klar, wenn du schlecht reinstartest, kannst du ja dann im Endeffekt nur noch besser werden. Ne? Den Gedanken, den hat man ja dann schnell parat. Aber ich fand auch echt, so wie Michael schon gesagt hat, diese Geschichte mit dem Ganzen, was im Netz passiert, auf Social Media und so, auch echt stark von ihr, dass sie das dann hin und wieder auch mal thematisiert hat. Ne? Und dass man das auch wirklich auch mitbekommen hat. Weil sonst, ja klar, wenn man dann bei ihr auf dem Profil vielleicht unterwegs ist, bekommt man es mit. Aber anders ja dann irgendwie nicht. Ne? Und das finde ich dann auch echt ein starker Move, dann das auch so mal auszusprechen.
Ja, und ich hatte das ja auch, ne, aus dem Nichts, ich habe das ja auch mal geteilt bei Instagram.
Ja.
Hey, wirklich aus dem Nichts schreibt mir so ein Spacko, aber halt wirklich unterste Gürtellinie und das war ja noch das harmloseste, was ich da veröffentlicht habe. Und dann stell dir vor, was den Sportlern teilweise an Latz geworfen wird. Ne? Mhm. Und da musst du ganz einfach, gelingt nicht jedem oder jeder, brauchst du dickes Fell, aber das gehört halt dazu. Und das ist eben die neue Zeit, das hat alles für und wieder. Und in dem Fall, wenn du halt so ein Bashing kriegst, das kann schon was mit dir machen, klar.
Ja, aber das ist auch nicht in Deutschland nur so. Also ich habe auch gelesen, dass Johann Olaf Botten davon betroffen war, nach seinen Fails seinen Oberhof zu beginnen. Der hatte auch ein paar Hate-Messages abbekommen oder auch eine Elvira Oeberg schon mal hier und da. Also die Fans, die hast du überall, die sowas loswerden. Und da fragt man sich natürlich nur, warum und auch, warum werden wir davon verschont geblieben, Hendrik? Also das fragen wir auch.
Spricht für gute Arbeit.
Machen wir irgendwas richtig oder irgendwas falsch? Keine Ahnung.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, aber ich bin wirklich, in den letzten fast Jahren, 2-3 Jahren, habe ich mir bewusst, auch lese ich mir gerne Kommentare durch, egal ob das jetzt bei Eurosport auf Insta ist oder vom ZDF ARD, keine Ahnung. Da siehst du halt aber eben auch bei ganz vielen, also ich will jetzt niemand zu nahe treten, den Geistesstand vieler Personen, das darfst du einfach nicht für voll nehmen. Also 99,9% haben selber nie Biathlon betrieben, die Kommentare loslassen, die das unheimlich schwer einschätzen können. Und dann siehst du eben auch die Gesellschaft, es gibt nur Platz 1. Ich habe ein positives Fazit bei den Männern eigentlich gezogen und dann schreiben halt auch Leute drunter, naja, jetzt geben wir uns schon mit dem 10. oder 15. Platz zufrieden. Ja, es ist aber halt der Stand, du musst halt einordnen, wo kommen manche Leute her und das ist so schwierig für manche irgendwie einzuordnen. Und ja, deswegen lesen, links rein, rechts wieder raus, fertig.
So ist es. Leute, Jakob, der will wissen, was denken wir denn eigentlich über folgende Person?
Wird Franzi Preuß wieder so stark zurückkommen wie letzte Saison?
Ja, Franzi Preuß hat ja so ihre Comeback-Saison jetzt hier gehabt. Und man muss ja sagen, es war eine unglaubliche Saison. Ne? Ich habe es mir nochmal genauer angeguckt. Also sie hat den drittbesten Durchschnittsrang hinter Lisa Vitozzi und Lou Jean-Monod in diesem Winter. Also unfassbar. Und hatte ja auch Rennen dabei gehabt in Lenzerheide zum Beispiel, wo sie gar nicht fit war. Das muss man auch mal beachten. Also da wäre vielleicht noch viel mehr drin gewesen. Und wir haben ja jetzt auch schon, Hendrik, ne, diese Scores berechnet für die Stats, genau, dann, die jetzt in den nächsten Wochen, Monaten auf Instagram und so weiter folgen werden bei uns. Und da ist sie ganz weit oben mit dabei. Also es gab wirklich nur zwei Damen, die sind besser gewesen in diesem Winter. Da kann man doch sagen, das ist unglaublich. Und wie man es so oft bei ihr sagt, ne, wenn sie mal gesund bleibt, also dann ist wirklich alles möglich bei ihr.
Muss öfters Maske tragen wieder. Naja, das Corona-Jahr hat ja gut getan tatsächlich. Ne? Ja. Aber jetzt, ich glaube schon mit dem Eingriff, was er jetzt gemacht hat, da wird sich nochmal was tun. Lisa Vitozzi hat das ja auch mal gemacht. Also es gibt viele Sportler oder Sportlerinnen, die das schon mal gemacht haben. Dass das Mehrwert ist auf alle Fälle. Bei mir waren es damals zum Beispiel Weisheitszähne. Ne? Also es sind manchmal kleine Sachen, wo du gar nicht dran denkst, die es dann wirklich rausreißen können. Und du brauchst ja gar nicht drüber nachdenken. Ne? Also wie so viel Rennen ausgelassen, 11. im Gesamtweltcup, trotzdem noch geblieben. Da ist wirklich, also ohne Mist, Potenzial für ganz nach oben fürs gelbe Trikot mitzuspielen.
Das ist ja auch das Schöne an diesem Wert, ne, an diesem Performance-Score-Wert, dass man einfach sieht, was jetzt dann hätte möglich sein können oder in welcher Liga sie mitspielt, wenn es halt läuft. Ne? Und dann vergleicht man sie tatsächlich mit Platz 1, 2 und 3 vielleicht. Ne?
Ja, und sie ist gar nicht so weit dahinter. Also es ist so krass, wie eng das auch bei den Damen insgesamt zusammen war. Und ich glaube, das war ja auch das Geile an dieser Damensaison in diesem Winter. Was du gerade meinst mit dem Eingriff, Michael, sie hat sich jetzt eine Nasen-OP oder sowas, Nasennebenhöhlen-OP irgendwie unterzogen, ne, und ist jetzt auch schon wieder, hatte ein Bild gepostet gestern, ist schon wieder raus aus dem Krankenhaus, denke ich mal, und auch wieder auf dem Weg der Besserung. Und sie erhofft sich ja dadurch, dass sie dann nicht mehr so anfällig ist für Krankheiten. Mal sehen, ob es dann eben klappt. Aber ja, sollte es so sein und ich denke, so wird es auch sein, dann wird sie stärker zurückkommen als jemals zuvor und dann auch ganz oben mitspielen und auch ums gelbe Trikot mitkämpfen können im nächsten Winter oder auch im übernächsten. Ich habe noch einen Mann angeguckt, ja, den werden wir nicht mehr sehen, Benedikt Doll, der Capitano, hat aufgehört. Es ist ja schon verrückt, was er für eine Saison hatte, weil er ja die meisten Podestplätze und auch die meisten Siege in einem Winter geholt hat, also mehr als jemals zuvor. Trotzdem ist er am Ende ja im Gesamtweltcup abgeschmiert und 2024 war er nur 3-mal in den Top 10. Das ist ja nicht wirklich oft, immer auf dem Podest aber dabei. Einmal der Sieg in Oberhof, zweiter am Holmenkollen im Massenstart und dann dritter bei der WM im Einzel mit der Bronzemedaille. Aber die anderen Rennen, wo er dann eben nicht auf dem Podest war, also die waren schon katastrophal fast.
Ja, man muss ja auch sagen, mich schockt vor allem seine Trefferquote. Also die liegt ja knapp unter 80%. Tja, das ist doch schon sehr, sehr mies eigentlich, ne? Also wenn man es so ausdrücken will.
Na, Benny hatte irgendwie so zwei Gesichter am Schießstand, ne? Gerade die Sprints, hat ja auch ein bisschen was verändert an seiner Waffe und ist da so ein bisschen aggressiver rangegangen an die ganze Geschichte. Da hatte man echt oft in den Sprints wirklich das Gefühl, dass auch dieses ganze Grundkonzept, trotz dass es aggressiv und schnell war, aber irgendwie sicherer aussah, ne? Und manchmal hast du so wirklich diese komplette Bewegung im ganzen Körper gesehen. Gerade am Ende ist mir das erst aufgefallen. Beim Repetiervorgang, du hast ja die rechte Hand an dem Griffstück. Und im Vergleich zu anderen hat er dann nochmal so eine extra Bewegung. Also er schiebt das Schloss nach vorne und greift damit nochmal um dieses Griffstück mit der rechten Hand. Und da ist nochmal so eine kleine extra Bewegung, wo ich dann auch mal so Bauchschmerzen hatte, wenn der genau in diese Bewegung reinschießt, dann wird es eben Brühe. Ne? Und das ist mir öfters aufgefallen. Aber in den Sprints, nicht nur bei ihm, sondern auch bei Philipp Navrat, so diese Grundaggressivität, das hat sich schon geändert. Ne? Und das fand ich eigentlich schon cool. Und genau so kannst du auch nur Sprints gewinnen. Und ich finde ja immer noch, dass für mich der Sprint, egal ob bei den Männern oder bei den Frauen, so die geheime Königsdisziplin ist. Weil das ist das für mich das schwerste Rennen, 10 Kilometer. Du hast eine echt lange Strecke mit einer langen Runde, 3,3 Kilometer. Hast nur 2 Chancen am Schießstand. Das Niveau ist extrem hoch. Und wenn du da zweimal ganz oben stehst am Ende, also da kannst du schon wirklich sagen, Hut ab.
Ja klar, es gibt ja auch die meisten Sprintrennen immer pro Saison, genau. Das muss man auch beachten. Und dazu muss man sagen, dass du eben nur zweimal schießt, sorgt ja auch dafür, dass Leute, die vielleicht nicht so gut am Schießstand sind, aber gut auf der Strecke mal durchkommen können und dann auch eben vorne mit dabei sind. Das heißt, die Konkurrenz ist einfach größer in so einem Rennen, ganz logisch. Ja, Hendrik, was du angesprochen hast mit Benny Dolls Trefferquote, es ist ja wirklich auch die schlechteste, seit er so tief im Weltcup-Team verankert ist. Ne? Also es ist wirklich nochmal back to the roots jetzt ganz am Ende. Ja, leider im negativen Sinne und wird dann auch nur 13. im Gesamtweltcup. Ich glaube auch für ihn nicht unbedingt erfreulich, aber ja, durch diese Erfolge wie WM oder dann eben auch den einen oder anderen Sieg oder Podestplatz kann er, glaube ich, auch dann gelassen zurückgucken.
Aber für uns auch bitter, ne? Gerade im letzten Rennen, wo er dann nochmal Kühn und Navrat hat ziehen lassen. Das vermasselt uns natürlich dann auch im Recap die beste Saisonleistung des Deutschen, aber...
Aber es ist ja auch irgendwo das dritte Trimester gewesen, ne? Also ich habe mir das nochmal im Vergleich zum zweiten Trimester angeguckt, da war er noch Achter. Ja, und dann ist er leider hinten raus wirklich nochmal abgeschmiert.
Vielleicht hat er sich das auch zu sehr zu Herzen genommen, diesen Abschiedseffekt oder diesen Erik-Lesser-Effekt, ne? Vielleicht,
glaube ich auch,
Jetzt hat das Denise geschafft, jetzt hat das Erik geschafft. Das muss ja jetzt irgendwie bei mir auch funktionieren. Ja. Einmal hat's ja, war ja noch auf dem Podest, ne? Aber das ist halt dann doch kein Selbstläufer.
Ja, das glaube ich eben auch. Wenn du das so im Kopf drin hast, dann hilft's halt am Ende auch nicht mehr. Aber Michael, gab es denn bei dir diesen einen Moment in diesem Winter, der dir so emotional vielleicht auch hängen geblieben ist, jetzt vor dem Mikro oder vielleicht auch vor Ort, wo du dann dabei warst, irgendwas, was dir so als erstes auch in den Kopf schießt, wo du vielleicht Gänsehaut bekommen hast oder so?
Bei Benny jetzt, oder?
Nee, generell, einfach die gesamte Saison.
Also ich habe tatsächlich gestern nochmal im Bett gelegen.
Also ich will es jetzt nochmal gerade sagen, bevor du jetzt losschießt, nur einen einzigen Moment, ja?
Einen einzigen Moment?
Ja.
Boah, jetzt hast du mich. Also wenn ich wirklich nur einen nehmen müsste, gib mir mal eine Sekunde.
Mhm. Vorbei.
Na, 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 na.
Nee, ist schwer, weil es einfach zu viele krasse Momente waren tatsächlich. Aber wenn ich jetzt danach gehe, wo ich am meisten ausgeflippt bin am Mikro, müsste ich eigentlich einen Rasti nehmen tatsächlich.
Echt? Bei der wirklich?
Da war ich am lautesten.
Ja, krass.
Weil halt auch diese Konstellation, das letzte Schießen und dann die Null. Ne, du hast ja manchmal irgendwie so im Rennen, auch bei Franzi Preuß das erste Rennen, da bin ich auch ganz schön ausgerastet, der Einzel mit 0,1, der Zieleinlauf. Aber irgendwie war da die Konstellation, weil, können wir ja später vielleicht nochmal drauf eingehen, mit Rasti mich da so ein paar Sachen verbunden haben. Deswegen war, glaube ich, von Emotion her das Rennen, wo ich am lautesten war tatsächlich.
Hendrik, was war bei dir?
Ja, ich habe mir das so ein bisschen umformuliert und habe gedacht, ja, was habe ich denn im Kopf, wenn ich an die Saison 23-24 denke? Und das ist bei mir so diese Thematik, die unterschiedlichen Bedingungen, bei denen die Nationen wiederholend und ja auch fast schon vorhersehbar gut oder schlecht zurechtkommen. Also im Grunde ist es die Saison, wo die Ergebnisse sehr stark vom Wetter abhängen.
Ja, das stimmt. Natürlich vor allem auf der Loipe dann eben am Ende.
Genau.
Ich habe auch mal so überlegt, was ist denn so das Erste, was mir da so einfällt? Und ich musste echt so an Lena Hecki-Groß denken, ne? Als sie dann eben einen Sieg holt oder auch Podestplätze und so. Und wie sie sich dann auch immer freut und dann, wenn man im Hinterkopf diese ganze Story von ihr hat, wo sie mal war, wo sie herkommt, ja, dann fand ich das schon immer so beeindruckend und da hatte ich echt immer so Gänsehaut bekommen, ne, wenn ich das so sehe und hat mich echt immer sehr mitgenommen. Hattet ihr denn auch so eine Überraschung der Saison oder wer hat euch am meisten überrascht oder positiv wie auch negativ? Michael, wen gibt's da?
Campbell Wright? Campbell, ja. Ich bin ja wirklich ein riesen Fan von ihm. Bei der WM war ich jetzt öfters auch mal in der Wachskabine. Da sind ja auch viele ehemalige, mit einer zum Beispiel Christian Sieler, mit dem war ich bei der Bundespolizei in Bad Endorf. Der war Langläufer, der ist jetzt da Techniker. Hab die Leute da so ein bisschen kennen und lieben gelernt. Armin Auchenthaler, mit dem habe ich ja auch eine Zeit in der Schweiz verbracht. Der ist ja da Trainer.
Ja,
und Campbell ist einfach eine geile Sau. Ein geiler Typ und du siehst dem die Freude an, du siehst dem an, wie der sich quälen kann, was er alleine als Person auch mit dem Team anstellt. Also wo die Amis waren ja schon immer irgendwie ein Team, was ja so hinten dran war, ne, versucht haben, sich irgendwie ranzukämpfen. Aber alleine er hat komplett neuen Schwung in die Bude gebracht, was ja auch alle bestätigen. Und ich finde den Typen einfach geil. Ich finde den einfach geil. Und der 6. Platz in Soldier Hollow, stell dir das doch mal vor. Ich bin dieses Jahr so oft im Konjunktiv gewesen, gerade Biathlon. Der hätte seine erste erste Weltcup-Platzierung auf dem Podest holen können. Ich glaube sogar gewinnen können mit 0. Nee, gewinnen hätte er, glaube ich, nicht können.
Nee.
Aber das wäre ja Wahnsinn. Der Typ auf dem Podest.
Das stimmt, ja.
Unfassbare Geschichte eigentlich.
Aber ich glaube, das Podest wird noch kommen bei ihm. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen, ja.
Das ist eine Frage der Zeit.
Ja, ich muss hier Lou Jeanmonod nennen. Ne? Ron, wir haben es ja schon ausgearbeitet. Also ihr hohes Level an Konstanz, einfach unfassbar, wenn man darüber nachdenkt, was bei ihr so abging, wo sie immer unterwegs war und am Ende nur 24 Punkte von der großen Kugel entfernt ist. Ja, dann ist sie zwischenzeitlich nochmal krank geworden, hat 2 Rennen sogar auslassen müssen. Also da muss man sich, glaube ich, nächste Saison ziemlich warm anziehen.
Ja, ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so überraschend, ne? Weil ich sie auch in meinen Top 5 hatte in dem Gesamt-Weltcup Predictions. Bei mir so die größte Überraschung ist vielleicht Johan Olaf Botten, ne? Weil den hatte man ja so vorher gar nicht auf der Rechnung. Und dann so Vorschuh-Schön in Norwegen da vor dem Season-Opening kamen die Gerüchte auf, dass er da den großen Johannes Thingnesbø geschlagen hat und das gesamte A-Team und alles in Grund und Boden läuft. Und dann kommt er da in den IBU-Cup rein und haut alles weg. Ich habe zuerst noch so gedacht, ja, okay, in Norwegen wird immer schnell jemand da so hochgelobt. Aber da muss man ja wirklich sagen, der hat geliefert, ne? Und das ist schon wirklich krass, was der da hingezimmert hat. Jetzt gerade auch in Kenmore und Soldier Hollow war er ja läuferig gar nicht so stark unterwegs, wie er dann das schon mal in Oberhof gezeigt hatte oder im IBU Cup. Aber dafür hat er dann am Schießstand abgeliefert. Also was für ein verrückter Kerl. Und mich würde es schon echt wundern, wenn wir den nächstes Jahr nicht wiedersehen. Also krasse Saison von ihm. Und ich finde es einfach Wahnsinn, dass der so gerade auch in seinem Alter aus dem Nichts kommt und dann da so für Furore sorgt, ne?
Jetzt, wo du sagst, ne? Zwei Situationen fallen mir ein. Wenn man das jetzt mal vergleicht zur Schießstatistik bei zum Beispiel Julia King und Tannheimer, die ja eigentlich keine gute Treffer, also keine gute, aber jetzt nicht so die krasse Trefferquote im IBU Cup haben.
Ja.
Und dann kommen die im Weltcup, Tannheimer in Ruhpolding, alle gucken auf sie. Und dann schießt sie in aller Seelenruhe 0-0. Julia King genau das gleiche in der Staffel, hat jetzt auch nicht die mega Schießquote und schießt einfach ihr Stiefel durch, schön langsam, ganz bedächtig. Das waren auch so Sachen, da bin ich auch schön ausgerastet am Mikro. Ja. Das fand ich schon geil.
Hatte ich mir übrigens auch noch als Moment aufgeschrieben, hier Julia Tannheimer, aber ich habe mich dann doch für Lena Hergi Groß entschieden. Mhm. Aber das war natürlich der absolute Wahnsinn. Michael, aber so ein Saisonabschluss bedeutet ja auch immer, dass man erstmal vielleicht nichts mehr zu tun hat. Ne? Also einige Nationen, die haben jetzt noch ihre nationalen Meisterschaften in Frankreich, Norwegen, Italien, Schweden, also eigentlich überall außer in Deutschland. Wie ist denn das so als Athlet jetzt auch gefühlsmäßig, wenn dann die Saison vorbei ist, man hat erstmal nichts mehr zu tun, fällt man dann in so ein Loch rein und weiß nicht, was man tun soll? Oder ist es vielleicht auch eine Erleichterung, dass es erstmal vorbei ist und man entspannt? Wie war das bei dir?
Ganz unterschiedlich, auch je nach Konstellation der jeweiligen Person. Natürlich haben sich, glaube ich, wann war es, am Sonntag, erstmal alle schön weggeballert.
Ja, klar.
Zu Recht. Also eine Saison ist lang, du musst abstinent leben und dann musst du halt einfach mal richtig die Sau rauslassen. Dann ist natürlich krass die Heimreise von Kenmore, die war, glaube ich, für alle unheimlich anstrengend. Und dann siehst du, was mich auch wieder beeindruckt, was ich auch total geil finde, nimm mal eine Julia King. Die saß gestern schon wieder auf dem Fahrrad. Also die hat Bock, die will ja jetzt nochmal nach Norwegen fliegen, Schneeverlängerung machen. Das sind halt verschiedene Konstellationen, wo viele sich sagen, okay, ich habe jetzt nochmal richtig Bock. Auch Vanessa Vogt hat das letztes Jahr gemacht.
Ja.
Eine Schneeverlängerung. Da brauchst du natürlich auch eine Motivation, was dir aber einen riesen Mehrwert bringt. Also das kann ich dir sagen. Ich war selber auch mal in Norwegen, dann in Schüchen, Ende April, Anfang Mai. Aber da läufst du halt nicht eine Stunde Ski. Da läufst du halt teilweise, nimmst deinen Rucksack, haust dir 3 Liter Wasser rein, 5 Riegel und dann gehst du da 4-5 Stunden raus in die Walachei.
Ja.
Und das macht was mit dir. Also wenn du die Motivation noch hast, die ja auch augenscheinlich viele noch haben, ist richtig cool. Aber sonst viele, wenn du das jetzt hörst, Roman Rees zum Beispiel, ne, ich will auch gar nicht in Urlaub fliegen, ich will einfach zu Hause sein. Das sind halt auch die älteren Athleten, die sich dann einfach denken, ach, leck mich alle am Arsch, ich will jetzt einfach zu Hause sein. Oder Janina Hettich hat das ja auch gesagt, gerne zu Hause bleiben. Dann kommt natürlich aber die Konstellation, wie bist du halt familiär aufgestellt, ne? Hast du Kinder, natürlich kannst du dann jetzt nicht nochmal 3 Wochen Trainingslager dranhängen. Das ist,
ja, klar.
Das ist Fakt, da musst du schon ein egoistisches Arschloch sein, wenn du das machst. Andererseits, du, Justine Preissast, die hat natürlich ein Kind. Das sind ganz andere Konstellationen, aber ich glaube am Ende der Saison, und gefühlt war das für mich auch eine sehr lange Saison, auch nach der WM nochmal 3 Weltcups, ist auch nicht so ohne, dass wirklich viele sagen, so, jetzt ist erstmal Ruhe, aber du solltest schon jetzt nochmal eine Woche, mindestens eine Woche dich bewegen und dann musst du dir einfach mal 1-2 Wochen, eher 2 Wochen wirklich sagen, dich zur Ruhe zwingen, weil der Körper, der braucht einfach die Ruhe und die Erholung und dann fängst du halt langsam wieder an. Ich habe mal den Fehler gemacht, ich würde es mal Fehler nennen, wirklich 4 oder 5 Wochen waren es, gar nichts gemacht.
Ja, ja. Mhm.
Ja, und das fällt dir natürlich dann irgendwann auf die Füße, wenn du im Mai wieder anfängst zu trainieren. Ist aber wieder ganz unterschiedlich, je nach Konstellation. Wie alt bist du, wie viele Trainingsjahre hast du, das muss ja jeder selber einschätzen. Aber ich glaube schon, der Großteil ist jetzt echt froh, dass der ganze Bums vorbei ist. Und gerade am Ende mit 2 Übersee-Weltcups, mit Jetlag, mit Reiserei, das schlaucht richtig. Ne? Und dann noch die Rennen und die Hitze und die Höhe. Also da sind schon viele froh, dass es vorbei ist. Und für viele, hast du es ja auch schon angedeutet, kommen ja noch die nationalen Meisterschaften. Das ist natürlich auch für den Kopf nochmal ein Punkt, wo du dich überwinden musst. Manche haben auch dies Jahr, glaube ich, gar nicht. Die Zollmeisterschaften oder die Militärweltmeisterschaften gab es ja auch im letzten Jahr oder vorletztes Jahr war das. Da musst du dich schon nochmal motivieren. Ne? Das ist schon nicht so ohne.
Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt, den du da ansprichst, den ich mich auch gerade gefragt habe, als du das gesagt hast, weil ich das auch selber mal merke, so im Training bei mir, wenn ich mal 2 Wochen oder so auch raus bin oder mal krankheitsbedingt raus war, war eigentlich nur einmal der Fall. Aber ich brauche dann auch schon wieder so 4, 5, 6 Wochen, bis ich wieder auf dem alten Level bin, auf dem alten Stand. Das heißt, ich will doch gar nicht so lange Pause machen, dass ich vielleicht dann erstmal wieder 1, 2 Monate brauche, um auf das alte Level zu kommen und darauf erst wieder aufbauen zu können. Also das ist ja auch eine Zeitverschwendung irgendwo, ne?
Und der Punkt ist natürlich auch der, also wenn du die Motivation aufbringst, du kannst natürlich jetzt erstmal nach Hause fliegen, machst wirklich eine Woche ganz ruhig zu Hause, 2, 3 Mal die Woche trainieren.
Ja.
Und dann machst du halt wirklich nochmal eine Schneeverlängerung, im besten Fall irgendwo in Norwegen, wo du zu 99,9% weißt, es sind geile Bedingungen.
Ja.
So, und was ich angesprochen habe, ne, wenn du dann halt so Einheiten machst, jetzt nicht eine Stunde kann jeder laufen, es kann auch jeder 2 Stunden laufen.
Ja.
Aber wenn du dann nochmal so Prozesse machst, so Einheiten machst, 3 Stunden plus, also wo du wirklich mal 4, 5 Stunden draußen mit Skiern bist, dann hast du natürlich auch im Körper ganz andere Prozesse, gerade für die Jüngeren, wo sich dann in der Anschlusssaison die Prozente nochmal ganz anders verschieben. Ne, und das musst du schon irgendwo wollen. Also wenn du dich jetzt quälst, dann bringt das vielleicht auch nicht so viel. Aber ich glaube schon, dass das ein absoluter Mehrwert ist. Und du kommst dann einfach besser in die Saison rein.
Aber es klingt für mich jetzt schon so, als wäre das der entscheidende Punkt für den Erfolg der nächsten Saison auch.
Ja, aber guck doch mal die Norweger an. Was machen die? Ich habe jetzt schon wieder ein Video gesehen vom Isaac Frey. Der ist gerade in Schüchen mit Franz Schaser, ist ein deutscher Nachwuchsathlet. Die sind da zusammen.
Ja.
Und die gehen jeden Tag 2, 3, wenn nicht sogar 4 Stunden in Schüchen laufen. Das ist natürlich auch geil. Das ist tiefster Winter da oben. Und dann hast du im April, wenn dieses Skare ist, da hast du halt nachts, ist es kalt und tagsüber warm und dann friert halt alles an und dann kannst du halt wirklich einfach querfeldein und da macht es ja auch richtig Spaß. Und dann hast du noch eine Gruppe mit 4, 5 Leuten oder 10 Leuten, keine Ahnung, dann hast du richtig Bock und das bringt dich auf alle Fälle weiter. Und das kannst du natürlich in Deutschland nicht machen. Willst du jetzt 4 Stunden in die Skihalle gehen? Ne?
Das, ja, klar.
Das macht ja kein Schwein.
Nee, kriegst du irgendwann einen Drehwurm, aber
ja, genau.
Ich sehe es auch oft bei Wettle oder so, oder bei Johannes Dolle-Schäftal, die dann da bis Mai oder so noch auf Ski unterwegs sind oder auch bei den Damen.
Ich war am 17. Mai, das ist der Nationalfeiertag in Norwegen, war ich in Schüchen. Also wirklich, das kann sich kein Mensch vorstellen. Das sind perfekte Bedingungen. Und dann kommt ja noch der Anschluss Ende Mai, Anfang Juni.
Ja.
Wo das ganze Team am Sognefjell ist. Das ist ja auch nochmal so eine Höhe von knapp 1700, 1800 Meter. Wie so ein Gletscher ist das und dann wird gesalzen, da hast du perfekte Strecken, jetzt haben sie sogar einen Schießstand da aufgebaut. Und wenn du Glück hast mit dem Wetter, da hast du halt, das ist dann wie ein Kenmore, ne? Du hast 15 Grad, aber der Schnee ist schnell, der ist gesalzen und das macht einfach Bock. Du hast ein Panorama, das ist wie in den Alpen, Dolomiten, das ist richtig geil. Und das ist halt der Vorteil der Skandinavier, dass die eigentlich bis Mitte Juni schon mal auf Naturschnee laufen können. Und wie gesagt, du kannst halt da 3, 4 Stunden Minimum einfach laufen und dir tut es auch nicht weh. Weil es A, schnell ist, schnelle Bedingungen und du hast einfach Bock dabei. Ne? Und das macht schon was mit dir auf alle Fälle.
Ja, also ein Grund, warum die Norweger vielleicht einen kleinen Vorteil haben im Winter dann am Ende des Jahres. Aber Michael, du bist ja unser Mann für die Insider hier und du hast eben schon die Saisonabschlusspartys angesprochen. Und da haben wir auch noch einen kleinen Insider bekommen. Hören wir doch mal rein hier.
Yo, moin Apps. Hier ist Dexi, dein Kollege inzwischen ja von der ARD. Ich höre, ihr redet gerade ein bisschen über Abschlusspartys und da fällt mir eine Abschlussparty ein. Es geht nicht um eine Saisonabschlussparty, sondern um eine WM-Abschlussfeier 2009 in Pyeongchang. Meine Erinnerungen sind allerdings ein wenig getrübt. Könntest du sie ein wenig auffrischen? Was ist da passiert?
Ja, Michael, was ist da passiert?
Oh, Dexi, du Lappen, du weißt es ganz genau. Mit einem Wort würde ich es als komplette Eskalation betiteln.
Ja.
Jetzt stellt euch vor, WM-Abschluss, 200 Sportler plus Betreuer, alle rallig nach Alkohol. Das ging ja schon im Stadion los, also da werden ja schon die ersten Bier gezündet. Und dann sind wir, das war so ein riesen Hotel.
Ja.
Und da sind wir nebenan, das war wie so ein Skiresort, wie in Espen kann man sich vorstellen, riesen Hotels und da war aber irgendwo im Keller so eine Karaoke-Bar und natürlich alle Sportler, alle Betreuer, alle rotzen voll und plötzlich war es Bier alle. Ne? Und dann sind wir auf die Theke gesprungen und haben demonstriert, we want beer, we want beer. Und die Koreaner halt, oder die Asiaten, wie sie alle so, ja, please, no stress, no stress. Und da haben wir da randaliert, also nicht randaliert, aber wir sind völlig eskaliert. Dann haben wir, Vasa Che war da noch dabei, Olympiasieger aus Frankreich.
Ja.
Dann sind wir vor die Tür, da stand ein Shidu vor der Tür. Was haben wir gemacht? Uns auf den Shidu gesetzt, Schlüssel hat natürlich gesteckt, sind halt den Hang hoch und runter gedroschen. Dann kam die Polizei, dann haben wir irgendwo den Shidu hingestellt, den Schlüssel schnell in den Schnee gehauen, weggerannt, ins Hotel, einfach die Bar aufgemacht. Also das sind wirklich Szenen, das kann sich kein Mensch vorstellen, das ist unfassbar. Aber das ist, wie gesagt, das ist eine WM. Gerade die Abschlüsse dann Ende März, ob das jetzt in Russland war, in Hanti oder in, keine Ahnung, in Oslo. Es gab ja mal ein Hotel in Oslo, das wunderschöne Parkhotel ganz oben. Da hatten einige Nationen ein paar Jahre Hotelverbot tatsächlich, weil es da auch eskaliert ist. Nur wenn da 200 Leute auf dem Gang völlig durchdrehen und natürlich auch Hotelgäste sind. Ne? Also das war dann am Ende mit Feueralarm und Polizei kam und es ist schon krass. Aber es ist einfach normal, einfach menschlich und dass da alle nochmal komplett eskalieren.
Also du wahrscheinlich auch, oder?
Ja, sicher. Ich war immer an erster Front.
Jetzt habe ich gerade mal nachgeguckt. Pyeongchang 2009 damals, da kamen ja, wie dann jetzt auch so der Fall war, noch 3 Weltcup-Stationen danach. Also wieso sprengt man sich denn dann nach so einer WM schon so weg? Also ich sag mal, ist ja auch nicht so förderlich für die Leistung unbedingt.
Da war aber auch ein bisschen Zeit dann, glaube ich. Ne? Da war 22. Februar war Ende und am 10. März ging es erst weiter. Und das weiß ich noch, weil das war krass. Wir waren erst in Pyeongchang, dann sind wir rübergeflogen nach Whistler, also nach Vancouver, vor Olympische. Dann zurück nach Oslo, Trondheim und dann nochmal nach Hanti. Also du hattest da irgendwie in 2 Monaten gefühlt 4 Zeitzonen zu überwinden. Mhm. Da habe ich in Trondheim mit Christoph Stefan, war ich da auf dem Zimmer, da haben wir nachts um 3 Trockentraining gemacht. Also du wusstest einfach nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und da hast du halt wirklich einen langen Zeitraum nach der WM bis zum nächsten Weltcup gehabt. Ja, das hat sich einfach angeboten. Jetzt zum Beispiel in Novo Mesto, da gab es gar nichts. Also da war überhaupt nichts mit Feiern. Du, das ist auch nicht für alle so, aber bei der WM war es irgendwie augenscheinlich, dass sich da alle schön weggeballert haben.
Ich glaube, Christoph Stefan auch ein guter Kandidat für so eine Abschlussparty, oder?
Ja, absolut. Es gab auch einen, ich möchte den jetzt nicht namentlich erwähnen, vielleicht hört er zu. Der hat sich kurz vor Abflug nochmal eine Flasche Rotwein auf Ex in den Kopf gestellt. Und ja, den mussten wir dann die Rotweinflecken, die er oral wieder ausgespuckt hat, von der Jacke kratzen.
Ja gut, also auf jeden Fall ein Deutscher, da kann man es schon ein bisschen eingrenzen, wenn du sagst, er hört vielleicht zu.
Aber du, es gibt so viele geile Partys und es gibt keine besseren Partys als Sportlerpartys. War ja auch dann in Oslo ganz oft Schluss. Da war es dann in irgendeinem Zelt, so ein, ich glaube, das VIP-Zelt war es. Und das hast du, glaube ich, auch mal angesprochen, ne? Dass Johannes Tingnesbø über diese Doku ging es ja mal, ne?
Ja.
Er wurde ja hier mit seinem Ausziehen und so.
Ja, 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 letzte Woche,
Das fällt mir gerade ein, weil in Kontiolahti 2015 ist er mal mit einem Spider-Man-Kostüm zur Party gekommen. Auch völlig ab vom Schuss, da hat er im Ziel schon die Jägermeisterflasche aufgemacht.
Also.
Also der war eine halbe Stunde nach Zieleinlauf, war der Bretter voll. Aber richtig voll. Das waren halt so die Jahre, wo er wirklich noch wild war. Ne? Also da hat er noch keine Kinder gehabt und da ist er völlig durchgedreht. Und die Geschichte mit dem Nacktsein, das weiß zum Beispiel Dexi, weil er hat es kommentiert. Es gab mal einen Gesamtweltcup-Entscheidung, glaube ich auch im letzten Rennen, da hat Tora Berger das gewonnen.
Ja.
Und da standen die kompletten Norweger Männer, die hatten das Rennen vorher und die Frauen danach. Und da haben die halt die Hosen runtergezogen.
Ja.
Und da hat Dexi ja noch kommentiert, ein norwegischer Flitzer in Russland.
Ja, ich glaube, er hat auch irgendwie gesagt, die wedelnde Banane oder sowas war es.
Irgendwie
war's, ne?
So, genau.
Ja, ja.
Daraufhin haben sie halt das mit Nikolai Ram das gedreht, dass er sich da immer ausziehen muss und nackt sein muss. Ja.
Okay, Leute, dann lass uns das abschließen nach diesem Party-Insider und gehen mal weiter, gucken uns ein paar Teams an. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Französischen an, denn da hat Chris Aigner gefragt, warum denn die französischen Damen läuferisch so stark geworden sind in den letzten 2 Jahren. Oder ja, was heißt die letzten 2 Jahre, ne? Also ich denke, für einige Namen, wenn man sich die so anguckt, gerade jetzt Julia Simon oder Justine Bresser-Boucher, das ist jetzt keine große Überraschung, ne? Das waren schon immer so mit die besten Läuferinnen, gerade Justine, seit sie im Weltcup ist, schon mit 18, 19 hat sie da Bestzeiten gesetzt. Und Julia, ich denke, das ist so diese normale Entwicklung, gerade auch bei ihr. Und sie hat das ja auch schon in frühen Jahren immer mal wieder angedeutet in einigen Rennen. Es kommen da halt einige nach. Und vorher hatte man ja auch eine Anaïs Chevalier-Boucher, die auch eine sehr gute Läuferin war. Also ich denke, im Großen und Ganzen kann man doch sagen, es ist eine normale Teamentwicklung. Und die haben jetzt einfach auch viele Talente. Ne? Das könnte ja auch sein, dass das so Leute gefördert haben wie Martin Foucault oder dann eben auch Raphaël Poré früher, die dann einfach diese Damen oder auch Männer dazu inspiriert haben, Biathleten zu werden, anstatt dann irgendwie Fußball zu spielen oder sonst was oder irgendeinen normalen Job anzutreten. Und ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt davon profitieren, dass sie so viel Erfolg in der Vergangenheit hatten. Und dadurch haben die jetzt so viele Biathleten und Biathletinnen, die halt oben mitspielen, ne?
Punkt. Mhm. Also da hast du es eigentlich schon gesagt, ne? Ja, also genau. Die haben so viel Nachwuchs, gerade in den Jahren mit Martin. Die hatten so viel Zuwachs, so viel Zulauf in den Vereinen. Also da hast du eine ganz andere Masse, ähnlich wie halt in Norwegen,
ja,
wo du schon mal von zehren kannst. Bei den Frauen bin ich mir immer noch ziemlich sicher, dass gerade mit Justine, dass die den Vorteil hatte mit der Schwangerschaft. Mhm. Da habe ich mich auch letztens wieder mit einer Frau unterhalten bei Insta. Die hat da wohl irgendwie auch mal eine Studie drüber gemacht, dass halt der Hormonhaushalt, wenn du sogar noch stillst, dass da ganz andere Prozesse im Ablauf sind. Auch bei, da hast du bei Baiba Bendika gesehen, die ja auch nach der Schwangerschaft komplett explodiert ist, läuferisch, also im positiven Sinne, dass das auf alle Fälle was mit dir macht. Und dann glaube ich auch, weil ich habe ja viele Jahre schon zurück auch mal mit den Franzosen teilweise trainiert. Diese Trainingsmethodik, Trainingsphilosophie ist ähnlich wie bei den Norwegern. Was früher schon eben auch dieses Intervalltraining, dieses lange, ruhige Training, das war schon ziemlich ähnlich bei denen. Oder ist mir damals schon aufgefallen. Und ich glaube schon, dass die davon immer noch profitieren, von dem Trainingssystem.
Und ich meine, es ist auch irgendwo klar, dass da eine Entwicklung ist. Beispielsweise Lou Jean Monod, die ist im Vergleich zur Vorsaison, habe ich mal nachgeschaut, über 1% schneller unterwegs. Das ist ja auch ähnlich so die Situation, wie sie Elvira Öberg ja auch erfahren hat, ne? Dass dann plötzlich also ein Sprung kam. Bei ihr war es, glaube ich, nochmal ein bisschen intensiver, aber das ist ja auch einfach der normale Weg halt, ne? Der sich dann ebnet.
Und du hast natürlich auch dieses Team, ne? Also die trainieren ja viel zusammen und wenn du halt ein, zwei, wenn nicht sogar drei richtig gute Läufer, Läuferinnen hast im Team, ziehst du zwangsläufig andere mit, wenn die gut trainieren. Und das ist auch ein Punkt.
Justine war ja auch schon die beste Läuferin in der Olympiasaison, also bevor sie aufgehört hatte, jetzt kurz dieses eine Jahr. Daher wenig überraschend. Und ja, so ein Sprung kann immer mal wieder passieren, muss nicht passieren, kann natürlich sein. Übrigens habe ich auch letzte Woche noch in der Folge gesagt, dass Lou Jean Monod das erste Rennen der Saison gewonnen hat und auch das letzte. Das hat mich sowas von aufgeregt, das muss ich hier mal klarstellen, weil sie hat ja das zweite erst gewonnen und dann das letzte. Lisa Vitozzi hatte das erste gewonnen, was ich dann auch noch in der Folge sage, also total verwirrend. Ja, da kam der innerliche Monk in mir hoch. Deshalb wollte ich das noch klarstellen. Bei den Herren sehen wir ja ein komplett anderes Bild bei den Franzosen, ne? Also die Frauen geschlossen vorne ja auch im Gesamtweltcup irgendwo diese drei starken Namen. Und bei den Männern sind diese starken Namen echt weit hinten zu finden. Emilien Jacquelin hat sich nochmal weit nach vorne gearbeitet. Aber für mich so die ganz große Enttäuschung ist natürlich Quentin Fillon-Maillet, ne? Der war jetzt dreimal hintereinander Dritter im Gesamtweltcup. Dann holt er den Gesamtweltcup-Sieg. Letztes Jahr nur Achter und jetzt sogar nur 16. im Gesamtweltcup. Ja, und da fragt man sich auch, woran liegt's? Also er hatte
woran
sonst so
eine... gelegen?
Ja. Und das finde ich auch ein bisschen kurios, weil er hat so im Vorjahr ja sein Problem gehabt, dass er läuferisch einen Prozentpunkt verloren hatte. Das ist schon relativ viel. Also das sind dann pro Rennen, sagen wir mal, im Schnitt so um die 20 Sekunden. Ne? Da kann man sich schon vorstellen, da verliert man dann die eine oder andere gute Platzierung. Jetzt ist er wieder auf dem zumindest prozentualen Laufniveau wie aus seiner Olympiasaison. Aber am Schießstand hat er 5 Prozentpunkte abgebaut, von 88 auf 83% runtergerasselt. Das ist auch relativ viel, also trifft dann eben nicht mehr so gut. Die Prozentwerte muss man natürlich auch immer so ein bisschen, also die beziehen sich ja immer aufs ganze Feld, deshalb kann man die nicht immer einfach so über Saisons vergleichen. Man müsste dann eher gucken, wie sehr setzen die dich ab. Aber ich glaube, ein ganz guter Vergleich ist, dass er jetzt nur noch der sechstschnellste ist und damals in der Olympiasaison war er dann hinter Johannes Tingnesbø der zweitschnellste. Und das ist ja auch ein großer Unterschied, wo ich mich da eben platziere. Wie viele sind noch vor mir, wie viele sind nicht vor mir. Und der hat jetzt nur ein Podest geholt. Das ist das letzte Mal 2014-15 der Fall gewesen, also schon 9 Jahre her. Ja, und da kann man doch sagen, eine große Enttäuschung für einen, der mal so unfassbar stark war, ne?
Definitiv. Man hat ja auch gehört hier und da, dass er dann im Sommer auch einfach andere Termine hatte. Ne? Er war ja dann Gesamtweltcup-Sieger. Da könnte ich mir vielleicht sogar eine Erklärung draus stricken, dass er da am Schießstand dann einfach abgebaut hat, weil er vielleicht nicht mehr so diesen Fokus hatte oder dann vielleicht auch die ein oder andere Trainingseinheit, auch wenn man es von Profis eigentlich nicht so erwartet, aber dann vielleicht hat sausen lassen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war es ein spezieller Sommer und hat er auch dann oft selber gesagt, ja, dass es einfach nicht so lief. Ne?
Und das siehst du zum Beispiel bei Martin, das siehst du bei Johannes, das hast du damals bei vielleicht auch Laura oder bei Magdalena gesehen. Ich glaube, dass die vier, die ich jetzt genannt habe, jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus, die haben halt vom Talent oder von den Gaben, die der liebe Gott geschaffen hat, sind die nochmal 2% über Quentin. Quentin ist halt wirklich, glaube ich, einer, der sich das richtig, richtig, richtig hart erarbeiten musste.
Mhm, ja.
Und das, was du jetzt angesprochen hast, nach dem Jahr Olympia, Gesamtweltcup-Sieg, dann kommen natürlich ganz andere Sachen auf dich zu. Dann hat er natürlich dann noch letzte Saison oder letzten Sommer die Sache mit dem Krankenhaus gehabt.
Stimmt auch.
Mhm. Und diese Unwissenheit, was ist los mit mir? War da nicht, glaube ich, auch sogar nochmal mit Corona irgendwie so ein bisschen Nachwehen gehabt.
Ja, ich glaube, es war diese Sache mit dem Krankenhaus, wo er dann da rein musste und dann noch eine allergische Reaktion bekommen hatte, wegen dem Zeug, was die denen da gespritzt hatten. Aber ich glaube auch, das, was du sagst, Michael, dass er natürlich ein sehr ehrgeiziger Mensch war, der sich das erarbeitet hat und dann vielleicht durch diese Olympiasiege, durch den Gesamtweltcup-Sieg, dieser Wille so ein bisschen erloschen ist, ne? Und man dann vielleicht auch nicht mehr so, ja, und sei es nur in diesen ein oder anderen Trainingseinheiten nicht mehr ganz diese 100% gibt oder wo man dann vielleicht nochmal so ein bisschen mehr übers Limit geht als vorher eben. Und das kann sich am Ende bezahlt machen. Aber vielleicht ist es auch einfach dieser Fakt, dass er im Sommer nicht ganz so gut trainieren konnte, ne? Das kann natürlich auch sein. Und nächstes Jahr kommt er dann wieder stark zurück.
Und letzte Saison ist ja eigentlich auch schon wieder vergessen, ne? Das war ja so dieser kleine Aufstand gegen die Trainer.
Ja, stimmt. Ja.
Da hast du natürlich dann noch eine Unruhe im Team drin. Ja, das kommt auch noch dazu. Mhm. Habe ich auch ein paar Jahre gehabt, wo man wirklich merkt, okay, irgendwas spaltet sich hier. Und in der Saison davor lief alles wie am Schnürchen. Und das ist eine komplett neue und ungewohnte Situation. Die musst du auch erstmal verarbeiten. Und das war, glaube ich, auch nicht so ohne.
Okay, dann lass uns mal weitergehen zu einem anderen Team. Und da hatte Anna eine Frage an uns.
Hallo, hier ist Anna. Erstmal wollte ich mich für euren Podcast bedanken. Ich freue mich immer richtig über die neue Folge und die tollen Analysen. Jetzt zu meiner Frage, wie würdet ihr die schlechte Saison der Schweden erklären? Danke und liebe Grüße aus Österreich.
Ja, liebe Grüße zurück aus Germany. Wie würdet ihr denn die schlechte Saison der Schweden erklären? Denn sie hatten ja jetzt 3 oder 4 Rekordsaisons hintereinander, ne, mit Johannes Lukas als Cheftrainer da, unser deutscher Mann in Schweden. Und dieses Jahr muss man sagen, ja, muss man ein bisschen suchen, bis man die großen Namen findet. Elvira Öberg hatte ich auf Platz 1 im Gesamtweltcup gesehen und wir alle hatten sie auch relativ weit vorne gesehen. Aber ja, dazu ist es mal gar nicht gekommen, ne?
Ja, also erstmal den Mantel des Schutzes über das Team. Also die haben jetzt 3 Jahre in Folge. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, jedes Jahr einen neuen Rekord aufgestellt.
Ja.
Podiumsplatzierungen, WM-Medaillen, bla bla bla. Ich glaube, das muss man dem Team auch mal verzeihen, dass es jetzt keine Glanzsaison war. Also es war ja trotzdem immer noch eine gute Saison, aber keine Glanzsaison. Das ist mal Punkt 1. Am Ende steht aber trotzdem ein Weltmeistertitel bei den Herren in der Staffel und auch Medaillen generell bei der WM. Da kann es so schlecht nicht gewesen sein. Aber wenn die Latte natürlich so extrem hoch liegt, ist es unheimlich schwer, sich daran jedes Jahr wieder neu zu messen. Dann kam natürlich wieder mit Hanna Öberg viel krank gewesen. Ich glaube, Elvira war auch mal krank. Ja, so kleine Sachen, die dann eben nicht so wie von selbst laufen. Dann hast du mit Samuelsson auch wieder die Geschichte gehabt in Lenzerheide, wo er dann krank war. Und ja, das sind so kleine Sachen, die dich dann vielleicht auch ein bisschen aus dem kompletten Konzept rausbringen können. Aber alles im Allen würde ich jetzt nicht sagen, dass es eine desaströse, schlechte Saison war für die Schweden.
Ja, ich finde schon, man könnte das sagen. Also wenn man sich so die Vorjahre anguckt und jetzt guckt, wie viele Podestplätze am Ende rumkommen, dann ist es ja doch ein deutlicher Rückschritt. Und auch gerade so die Gesamtweltcup-Platzierung finde ich schon, dass man da ein bisschen mehr hätte erwarten können, gerade von den großen Namen oder auch von der Hanna Öberg, ne, die ja dann ja schon auch deutlich weiter hinten ist, als man das sonst so vermutet hatte. Also sie hat nur einen Podestplatz geholt, das war auch zuletzt 2017-18 der Fall. Keinen Sieg gab es auch das letzte Mal 16-17, also davor das Jahr noch, als sie das erste Mal überhaupt so in den Weltcup kam. Da würde ich doch schon sagen, das ist ein großer Rückschritt. Und mir ist auch aufgefallen, dass so eine Elvira Öberg oder auch ein Sebastian Samuelsson zu Beginn der Saison, gerade auch in Östersund oder im ersten Trimester, unglaublich schnell unterwegs waren, läuferig, und dann immer weiter abbauen hinten raus. Und gerade so eine Elvira, ja, die war im ersten Trimester noch bei -6% oder 6,5 sogar läuferig, ist dann im dritten Trimester nur noch bei -2,3%. Also ja, ist da schon deutlich zurückgefallen, ne?
Aber am Ende gewinnt sie trotzdem wieder, die ist ja noch jung, die ist wieder U25 souveräne Siegerin, die Elvira. Und bei Hanna zum Beispiel ist es mir oft aufgefallen, oder ich habe mir die Frage gestellt, warum ist die jetzt schon wieder im Weltcup zurück? Also die hat, glaube ich, so ein bisschen den Mut verloren, auch mal eine Trainingsperiode einzubauen, wo du sagst, okay, du warst jetzt vor einer Woche krank und bist jetzt eigentlich schon wieder im Weltcup, kann nichts werden. Also das da vielleicht den Mut auch zu haben, länger rauszugehen, hat mir so ein bisschen gefehlt.
Ja, und dann haben wir natürlich auch noch Martin Ponzilo-Oma mit dabei, ne? Der ist natürlich unglaublich schnell, ist der drittbeste Läufer in diesem Winter, aber der hat eigentlich immer eine Trefferquote von unter 80%. Ja, war ja auch nicht wirklich auf dem Podest, was verrückt ist, weil er letztes Jahr noch einige Plätze da geholt hat. Und bei ihm kommt es natürlich dann immer so ein bisschen drauf an, wo er seine Fehler schießt, ne? Und in welchen Rennen. Also wenn er zum Beispiel in einem Sprint dann nur einen stehen lässt oder vielleicht null, dann kann er mal gewinnen oder aufs Podest laufen. Und schießt er da 2, 3, dann hat er auch schon eine schlechtere Ausgangslage für einen Verfolger. Und dann läuft er auch nicht mehr. Und dann im Einzel, ja, er hat natürlich schon mal ein Einzel gewonnen und so. Aber ich denke, das ist eine Ausnahme bei ihm. Also meistens kann man ihm da auch nicht so viele Chancen zurechnen.
Ja, und nimm die beiden weg, ne? Ponzi und Samuelsson. Dann hast du noch so ein Zwischending mit Nelin.
Der im Podest geholt hat zum ersten Mal, ne?
Ja, aber dann bei den Männern vor allen Dingen. Puh.
Und er war lange krank, muss man auch sagen. Also ich finde, der hat schon auch einen Schritt nach vorne gemacht, Nelin. Aber klar, er ist natürlich jetzt kein Samuelsson oder Ponzi Looma. Aber ein Team, das natürlich überragt hat, sind die Norweger, vor allem die norwegischen Männer. Ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt, hier Stühleholm-Lagreit wurde im letzten Massenstart übersehen, ne? Als er sich da ein anderes Outfit angezogen hatte, beziehungsweise gar nichts angezogen, mehr oder weniger. man hat es auch so gesehen, vor dem zweiten Schießen, also vor dem zweiten Liegenschießen, da hat er so hin und her geguckt vor dem Schießstand und hat so irgendwie nach Informationen gesucht, aber man sieht, er kriegt da irgendwie nichts und hat ja dann auch irgendwie 3 Fehler geschossen liegend, weil er nicht wusste, wie er sein Gewehr verstellen musste und dann war das Rennen natürlich hinfällig für ihn. Aber ja, 5 Männer in den Top 5, der 7. ist Endre Strømsheim, auf Platz 7 im Gesamtweltcup, unglaublich stark. Die Frauen gewinnen sogar die Staffelwertung und das hätte man vorher vielleicht nicht unbedingt für möglich gehalten. Und auch Ingrid Landmark-Tandrevold, Caroline Offigstad-Knotten und Juni Arnekleif, die machen einen guten Job. Ida Lien jetzt zuletzt auch und Marte Kraxad-Johansen ist ja auch stark reingestartet und dann nach ihrer Krankheit nicht mehr so reingekommen. Also auch ein Team, wo ich glaube, das könnte nächstes Jahr noch stärker auflaufen. Dennoch ist natürlich die Frage, kann man was gegen diese norwegische Übermacht bei den Männern machen?
Ja, ist ja fast eine ganze Fußballmannschaft, die da wirklich im Weltcup gewinnen kann. Ne? Also es sind ja nicht nur die Jungs, die dann eben jetzt im Weltcup laufen dürfen, sondern im IBU Cup haben wir es ja genauso gesehen. Und wenn davon einer da raufkommt, ja, dann ist der auch wieder für ein Podest zumindest auf jeden Fall gut. Es ist echt schwierig, ne? Gerade wenn die großen anderen Namen, wie eben gesagt, Samuelsson oder Ponsi Lohmann, dann nicht irgendwie auf der Höhe sind, dann wird es halt schwer. Wer soll da noch einen Riegel vorschieben?
Ja, ich habe schon noch gesagt, ne, du müsstest jetzt eine Kindergartenaufzuchtstation starten und dann irgendwie 20 Jahre warten und hoffen, dass da einer durchkommt. Aber es ist halt A, die Masse, die richtig guten. Und ich glaube eben auch dieser Vorteil, was ich eingangs schon mal erzählt habe, dass die halt einfach alle so lange auch auf Ski trainieren können und halt nicht nur ein bisschen trainieren, sondern halt richtig krass. Wir haben doch bei Botten die Trainingsstunden, die er so extrem erhöht hat, also nicht nur er, sondern das ganze B-Team, das Rekrut-Landslaget, was die da trainiert haben. Und die haben sich auch Inspiration von den Ingebrigtsens geholt, von den Leichtathleten, was so Trainingsmethodik angeht und so. Das ist schon krass. Und da siehst du auch, was du mit Training alles erreichen kannst. Also einfach diese Masse. Aber andererseits muss man wirklich sagen, alle waren irgendwo schlagbar. Und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, gerade aus Sicht der Deutschen bei den Männern, die es geschafft haben, eben ganz oben zu stehen. Und wir wissen alle, was dazugehört, ganz oben zu stehen. Das macht wieder Mut andererseits.
Ja, weiß ich auch, was dazugehört, um ganz oben zu stehen, auf jeden Fall. Aber in dem Zuge, lass uns doch mal darüber reden. Johannes Thingnes-Bø, ist er der GOAT, Leute, also der Greatest of all time? Oder wird das vielleicht noch? Bricht er alle Rekorde? Was meint ihr?
Was ist GOAT? Ne?
Also, genau, das muss man erstmal definieren.
Aber eigentlich, also klar, er hat jetzt die zweitmeisten Weltcupsiege. Jetzt ist Ole der Nächste, der ist jetzt fällig. Sprintrekord hat er, der hat jetzt auch noch den größten Abstand in dem Sprint mal wieder. Also immer so kleine Rekorde, aber insgesamt Weltcup-Gesamtsiege ist er jetzt bei 5. Also die würde er auch nicht mehr knacken. 7 ist das meiste, ne? Von
genau.
Martin Foucault und Martin.
Nee, nur Martin Foucault hat 7.
Nur Martin?
Ja.
Da kann das maximal einstellen.
Ja.
Gehört aber natürlich auch noch viel dazu, haben wir dieses Jahr gesehen. Das ist nicht so einfach. Ansonsten ist er aber für mich, das ist abartig. Einfach abartig, geil zuzugucken. Wirklich, also ist schon eine GOAT irgendwo, kann man schon sagen.
Ja, ich glaube auch, muss man so sagen. Ne? Also ich finde natürlich Martin Foucaults Konstanz einfach beeindruckend, über 7 Jahre da oben halt so dominant zu sein. Aber man muss schon sagen, also seine Winrate ist halt die größte, habe ich letzte Woche auch schon gesagt, die es überhaupt gibt, die höchste, die es überhaupt gibt. Und ich denke, er wird die 100 knacken, ne? Also die 100 Siege wird er sich holen. Er hat ja bei der IBU im Interview auch gesagt, dass das nächste Ziel Ole Einar Bjørndalen ist und er ihn vielleicht dann nächstes Jahr schon holt. Also er schielt jetzt auch drauf, ne?
Du hast 21 Rennen, wenn er die alle mitmachen kann und dann 2 Saisons macht er ja mindestens noch, sind wir bei 40 Rennen.
Beziehungsweise 25 Rennen, ne? Weil die WM zählt ja auch dazu dann.
Ja. Ja. Aber es geht nicht mehr in die Weltcup-Statistik ein, oder?
Ja gut, aber in seine Siegestatistik schon. Ne? Also eine 85 Siege sind ja mit Olympiasiege, mit Weltmeisterschaftssiege, alles zusammen.
Das geht mir auch immer auf den Sack, diese Statistik. Manchmal ist WM mit dabei, manchmal ist Olympia dabei, nicht dabei. Für mich zählen am Ende die Siege, egal ob es jetzt eine WM ist oder...
Ja eben. Genau. Also das ist ja auch schwachsinnig, weil zu Ole Einar Bjørndalens Zeiten wurden die ganzen Olympiasiege noch mitgezählt und dann eben bei Foucault nicht mehr und bei Johannes Thingnes-Bø dann auch nicht mehr. Also das ist totaler Blödsinn. Jetzt fangen sie schon an, die Weltmeisterschaftsrennen rauszurechnen. Also am Ende zählt man alles zusammen und so ist es ja auch richtig. Das ist auch das, was Christoph Hamm beim ZDF mal angesprochen hatte, immer so laut Johannes Thingnes-Bøs eigener Rechnung. Also es ist nicht seine eigene Rechnung, es sind einfach alle seine Siege. Und ja, da steht er eben jetzt bei 85, 10 hinter Ole Einar Bjørndalen. Ja, und ich denke auch, also in 2 Saisons wird das locker knacken und dann auch die 100 holen. Wobei, man muss ja sagen, er hatte jetzt auch schon 2 Saisons, die waren nicht so gut. Ne? Also hat er einmal 4 Siege geholt, einmal 3 Siege, 2020-21 und 21-22. Noch gar nicht so lange her. Also wenn sowas wiederkommt, dann wird's schwierig.
Ja, guck mal, Lass jetzt so eine Saison wie diese, jetzt hat er 8 Siege, ne? Letztes Jahr waren es 16, also so eine Saison mit 16 Siegen, das glaube ich nicht, dass das nochmal passiert.
Ja, es waren 11, ne? Letztes Jahr waren es 19, du zählst die WM jetzt jeweils nicht mit.
Ja, WM noch dazu, ja. Okay. Aber lass es den Schnitt sein, dann schafft das. Und er hat es ja selber gesagt, also er will jetzt, er hat eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet, dass es möglich ist, aber jetzt hat er, glaube ich, Lunte gerochen. Und das ist für einen, der ja alles schon mehrfach gewonnen hat, Olympiasieger, Weltmeister, Gesamtweltcup-Sieger. Das ist jetzt nochmal wirklich so eine Benchmark, die ist für die Ewigkeit. Und da gibt es meines Wissens ja keinen Sportler, keine Sportlerin. Schifrin, die hat 92 Siege. Die wird es vielleicht noch schaffen, vielleicht sogar vor ihm. Aber das ist eine Benchmark, die hat er sich jetzt vorgeknöpft.
Ja gut, ich glaube, mit anderen Sportarten ist es schwierig, weil die teilweise mehr Rennen haben, ne? Wie im Langlauf zum Beispiel. Also so ein Johannes Hausflot Kläbo, der wird natürlich die 100 locker knacken und auch dann einen Rekord von Johannes Dinges Bö locker knacken. Aber im Biathlon hast du ja nicht ganz so viele Rennen, je nachdem. Und ich glaube auch im Slalom und Ski Alpin und so weiter hast du auch viel mehr Rennen, oder?
Würde ich jetzt gar nicht sagen. Gerade im Langlauf. Er ist ja Kläbö mehr der Sprinter. Der kann aber eben auch beides, klar. Er hat jetzt auch noch einen 50er gewonnen.
Und dann ja auch mit den Sprints, wo er total überlegen ist. Also ja, schwierig, lassen wir das sein.
Aber das eine führt ja auch zum anderen. Ne? Wenn er eben dann noch die zwei großen Kugeln gewinnen möchte, dann geht ja eigentlich kein Weg dran vorbei, dass er, ja ich sag mal, mindestens 5 Siege in einer Saison eben dann noch holt. Ne? Wo er dann eben 10 hat, beziehungsweise vielleicht schafft er dann sogar 11 irgendwie. Auf der anderen Seite wird es natürlich interessanter, ein bisschen spannender, wenn man sich dann Einzelgold bei WM oder Olympia anschaut. Ne? Da wird es dann enger, also da braucht er dann für eine WM 2 aus 4 oder dann eben bei Olympia 2026 3 aus 4 Goldmedaillen, wenn er da noch der Beste sein möchte.
Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er dann ausgerechnet in seinem letzten Jahr nochmal im Training ein bisschen mehr gibt und das nochmal ein bisschen fokussierter angeht, um dann auch eben bei Olympia abzuräumen und dann ist er ja eh weg. Also ich denke, das könnte so ein Ding sein, wo er sich nochmal komplett verausgabt, weil ich glaube, er ist ja auch einer, er hätte noch mehr erreichen können, wenn er noch ein bisschen mehr gegeben hätte hier und da in seinem Training oder in den Vorbereitungen. Aber gut, man weiß es am Ende nicht. Aber in dem Zusammenhang, finde ich, passt eigentlich der Punkt von Ann-Kathrin hier ganz gut.
Hey, hier ist die Ann-Kathrin. Von mir auch erstmal großes Lob und vielen Dank für euren tollen Podcast. Mich würde interessieren, mir kam nämlich die Frage auf, als Johannes Dinges Bö bei dem einen Schießen mit so viel 50 Sekunden Vorsprung so zum Schießen kam, dachte ich mir noch so, okay, was kann eigentlich noch schief gehen? Er könnte natürlich 5-mal daneben schießen oder sowas wie Crossfire oder dass er stehend statt liegend schießt, könnte passieren. Das ist früher relativ häufig gefühlt im Vergleich zu jetzt passiert, also Daria Domracheva, Magdalena Neun, fällt mir ein oder, ja, also gefühlt ist es früher häufiger passiert wie jetzt. Mich würde mal so interessieren, ob ihr es schafft, so eine Statistik zu machen oder ob ihr da so die Daten rausfindet, wann es zum letzten Mal passiert ist. Klar, so Crossfire ist schon jetzt in den letzten 1-2 Jahren mir im Gedächtnis, aber das andere eher weniger. Vielleicht findet ihr das raus. Vielen Dank.
Vielen Dank dafür. Ich glaube, Statistik wird schwierig, da müsste man jedes Rennen durchgehen und das steht ja auch nicht immer direkt dran. Ich denke auch, diese alten Fälle mit Magdalena Neuner und Daria Domracheva sind natürlich so präsent, weil es so große Namen waren, denen das dann passiert ist. Und dann hat man die natürlich direkt im Kopf. Ich weiß, das passiert natürlich auch schon mal häufiger so hinten im Feld bei den Athleten, Athletinnen, die man nicht so mitbekommt, die vorne keine Rolle spielen. Und dann, ja, interessiert es halt am Ende keinen. Aber Michael, weißt du denn, ob da irgendwie am Schießstand was eingerichtet wurde, dass es heute einfacher zu sehen ist, wo man schießt oder so?
Nee, also es ist ja nach wie vor, du hast deine Schießbahn, dann hast du die schwarz-gelben Täfelchen, dass das die Linie darstellt quasi. Was vielleicht für den Sportler, ich weiß gar nicht, ob er drauf guckt, ein Mehrwert ist, ist ja die digitale Anzeige über dem Schießstand. Das ist ja eigentlich mehr für die Zuschauer eingerichtet, dass du dich da orientierst. Aber meines Wissens ist jetzt so ein Fall wie zum Beispiel Domracheva oder Crossfire auf Stand 1. Oder bei den Vorderen habe ich jetzt länger nichts mitgekriegt. Was dann vielleicht auffällig war, war halt so eine Sache wie Strömsheim. mit dem Ski abmachen, dass sowas mal passiert oder ein Magazin runterplumpst oder sowas, ne? Aber jetzt direkt Crossfire habe ich jetzt nichts in Erinnerung in den letzten Jahren.
Ja, vielleicht haben das auch alle Athleten und Athletinnen mitbekommen, damals mit Magdalena Neuner und Daria Domracheva und denken dann immer oder fokussieren sich mehr am Schießstand darauf, dass es nicht passiert.
Aber was tatsächlich, Fall jetzt zum Beispiel Katafi Omaye, dass er die Strafrunde vergessen hat. Ist mir auch mal passiert in Handi, da habe ich aber 2 Fehler geschossen und ich war mir sicher, 100% sicher, dass ich nur eine hatte. Bin halt auch nur eine Strafrunde gelaufen, habe dann auch Strafzeit gekriegt. Das ist auch ein Ding mit den Klappscheiben tatsächlich. Also es gibt ja zwei mit Modelle, elektrisch und mechanisch, also wo dieses Klappsystem noch ist, dass halt wirklich ein Schuss sehr spät fällt. Ja, und dann kannst du es schon mal, das ist dann natürlich blöd, wenn du es vergisst, zu sehen, dass es ein Treffer war. Also es gibt auch viele Fälle, Die sind eine Strafrunde gelaufen, obwohl sie null geschossen haben. Oder eine und sind halt zwei gelaufen. Eben durch die Klappscheibe geschuldet, dass die halt sehr spät gefallen ist. Das ist jetzt ein paar Mal passiert. Was heißt ein paar Mal? Aber dass jemand die Strafrunde vergessen hat. Also wie gesagt, direkt Crossfire fällt mir jetzt in der letzten Vergangenheit nichts ein.
Ja, mir auch nicht. Und damit geht's weiter, Leute. Ich habe eine kleine Statistikrubrik vorbereitet. Hört es euch einfach mal an. Also Justus Strelo ist jetzt der neue Rekordhalter, was die Trefferquote angeht. Ne? Mit 93,78% übertrifft er den Rekord von Stjørdalholm Lagreid aus der letzten Saison von 93,51%. Also knapp drüber. Aber er hat es geschafft und beide hatten dabei auch gleiche Anzahl an Rennen. Also sehr, sehr stark. Vanessa Vogt liegt ja bei 93,57%. Allerdings ist der Rekord bei den Damen etwas höher. Ne? Also die schießen deutlich besser als die Männer. Marie-Laure Brunet 94,25% bei 26 Rennen. Und das auch noch mit einer Schießzeit. Also sie war damals die drittschnellste in dem Winter. Also unglaubliche Schützin, hat leider viel zu früh aufgehört. Ne? Die ist heute gerade mal 35 Jahre alt und ich glaube auch schon seit 12 Jahren nicht mehr mit dabei. Ich glaube, sie hatte auch mentale Probleme oder Depressionen oder sowas, weshalb sie dann eben das Gewehr an den Nagel gehangen hatte. Aber ja, beeindruckend, was sie damals da gezeigt hatte am Schießstand. Und interessant auch in diesem Winter, 5 Damen haben es geschafft, über 90% Trefferquote zu erreichen. Bei den Herren sind das nur 2, Justus Strelo und Sebastian Stalder. Also da sieht man auch, die Damen hier deutlich besser unterwegs als die Männer. Bester Läufer bei den Männern ist Johannes Thingnes Bø am Ende des Winters. Sein Prozentwert ist aber etwas niedriger als noch im Vorjahr. Trotzdem sticht er damit deutlich mehr hervor als noch im Vorjahr. Heißt, das Flurwachsverbot, das greift wahrscheinlich hier, ne? Dass die kleinen Nationen teilweise nicht mehr so gut mithalten können in den meisten Bedingungen. Und dadurch sticht er durch seine Leistung noch weiter mit hervor. Und dasselbe sieht man auch bei den Damen. Also es gibt ja diesen sogenannten Z-Wert, ja, Statistikfreunde, die werden das wissen, was das ist. Da sieht man, dass die besten Läufer und Läuferinnen sich deutlich mehr vom Feld absetzen als noch in den Vorjahren, also in allen Saisons zuvor. Ja, und das lässt darauf schließen, dass es dann doch eben mit diesem Verbot zu tun hat. Und die beste Frau auf der Strecke ist Anna-Maria Lampic vor Justine Bresser-Boucher und Ingrid Landmark-Tandrevold. Wobei man sagen muss, dass Bresser sich schon stark absetzt und dahinter dann so ein sehr enger Packen kommt mit Ingrid, Simon, Jean Monod, Vitozzi und so weiter. Also da sind einige drin, die ähnlich schnell sind, aber Justine setzt sich nochmal deutlich ab. Auf jeden Fall beeindruckend von Justus Strelo, würde ich mal sagen.
Absolut. Auch die Schießgeschwindigkeit, ne? Da schießt ja immer noch, ja. Ohne die Staffeln, 24,6 im Schnitt. Die Schießzeit ist ja noch dazu, ne? Und dieser erste Schuss, wo er auch selber gesagt hat, er schießt jetzt gar nicht so viel schneller im Rhythmus, aber diese Vorbereitung hinlegen, erster Schuss, der kommt immer als erstes bei ihm und das ist halt das Beeindruckende. Und dann halt diese Konstanz. Aber es gibt halt genau solche Typen, die haben halt eine Disziplin, wo sie die Weltbesten sind und das ist in dem Fall Justus. Und das ist wirklich einfach nur beeindruckend. Und du musst ja auch sagen, er hat jetzt eine komplette Saison, was ja auch hinten raus vor allen Dingen sich bemerkbar macht, dass er trotzdem einfach durchzieht. Ne? Also diese Gesamtbelastung einfach wegsteckt und am Schießstand einfach sein Ding macht und genau dadurch am Ende 14. im Gesamtweltcup wird. Und das ist ja wirklich Wahnsinn, wo der herkommt. Ne? Und das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend.
In anderen Zahlen sind das ja nur 10 Fehler liegend und 13 Fehler stehend. Also ja, das über die gesamte Saison ist schon echt krass.
Sehe ich genauso. Okay, Leute, dann lass uns einen Punkt weitergehen. Ihr alle habt drauf gewartet, die Tops und Flops des Winters, jeweils 3. Michael, weißt du ja?
Ich habe Generalstreik angekündigt. Nein, ich habe mich tatsächlich reduziert.
Ja, wow, bin ich beeindruckt. Aber irgendwann...
ich finde es einfach blöd, 3 Flops und Tops auf so eine lange Saison, das ist eigentlich unmöglich.
Ja, aber das ist doch das Brisante, dass man sich wirklich entscheiden muss und dann sagen muss, was das irgendwie Highlight für einen war, positiv wie negativ, enttäuschend oder auch eben einen fröhlich gemacht hat, wie auch immer. Leute, lass uns reinstarten. Mit dem Negativen zuerst die Flops, Platz 3, Michael Epps-Rösch.
Tue ich mich auch wieder schwer, weil ich hier so viel stehen habe. Ich nehme jetzt mal die Damen CZ, Tschechische Republik. Also vor allem Davidova. Also enttäuschend, fast schon ein bisschen mitleidig, weil sie hat ja auch sehr oft geweint und am Schießstand hat ja nichts funktioniert bei ihr. Aber hinten raus kam sie ja nochmal, gerade am Schießstand, einmal 4x0 geschossen. Hat, glaube ich, auch in Ruhpolding war es 4x0, da hat sie sogar die Tagesbestzeit gehabt. Das waren nur die Lichtblicke.
Ja.
Ansonsten ja, hat man sich einfach mehr erhofft. Wie gesagt, es ist gar nicht negativ, aber man hat sich einfach mehr erhofft von ihr. Und das war fast bis zur WM, waren ja eigentlich alle Tschechinnen weit weg von dem, was man gewohnt ist. Okay, Wobonikova, die ist noch sehr jung, vielleicht ein bisschen ausklammern. Aber ja, Davidova hat man sich schon ein bisschen mehr erhofft.
Da hast du recht.
Definitiv. Mein Platz 3 geht an die Planung der Weltcup-Orte im Kalender. Also da bekommt Thema Wetter nochmal eine Auszeichnung von mir, weil das Verblüffende war ja, meistens konnte man gut beobachten, 1 bis 2 Wochen vor oder nach dem Austragen des Ortes dann, der Station, waren wieder super Bedingungen. Also total kurios. Aber klar, sowas kann man natürlich nicht beeinflussen und ja, vorhersehbar ist das Ganze ja in der Weitläufigkeit der Planung auch irgendwo nicht. Aber total kurios, dass es dann doch geht oder ne, die Bedingungen doch vorhanden gewesen wären, wenn man eben 1 oder 2 Wochen geschoben hätte.
Da haben wir ja jetzt auch die These mal aufgestellt, was heißt These oder den Vorschlag, ne, dass man am Anfang sogar Überseerennen macht.
Mhm. Ja, okay.
Weil da gibt es ja genug Orte, wo auch Ende November, Anfang Dezember Schnee ist, gerade Kenmore oder Soldier Hollow oder keine Ahnung, gibt es ja noch mehr, Fort Kent oder was weiß ich. Aber ich glaube, schon hinten raus war das einfach so viel Glück. Jetzt, wenn man Kenmore mal guckt in die Webcam, da sieht es schon deutlich anders aus. Ne? Oder man macht halt wirklich die ersten 3, hatte ich auch schon mal, die ersten 3 Weltcups in Skandinavien. Da waren wir in Östersund, in Beitostölen, Oslo. Das kannst du schon alles skandinavisch halten.
Ja, aber auch in Kenmore jetzt ja diese Woche oder nach der Weltcup-Woche war dann irgendwie nur noch Minusgrade und jeden Tag hat es krass geschneit. Also das ist jetzt wieder Winter Wonderland, nachdem der Weltcup weg ist, total verrückt. Aber bei mir ist auch auf Platz 3 dieser ja, Wetter-Turnaround, habe ich es mal genannt. Ne? Also erst war es ja sehr winterlich zu Beginn, sehr kalt sogar auch in Östersund noch. Ja, und dann irgendwie so nach dem Dezember oder Ende Dezember ist es langsam ausgeflacht und im Januar, ja, da hatte man schon eher so sommerliche Temperaturen, ne? Und dann auch generell bis zum Ende hat sich so durchgezogen, dass es doch recht warm war und auch nur noch wenig Schnee zu sehen war, außer vielleicht nochmal kurz in Antols. Und dann Kenmore hat sich ja noch relativ gut gehalten am Ende. Trotzdem war es dann überwiegend nicht mehr so schön und das macht auch irgendwie was mit der Atmosphäre beim Zugucken, finde ich. Ja. Was ist denn dein Platz 2, Michael, oder dein Platz 32 oder was auch immer es ist?
Ja, ich streiche schon die ganzen Dinger durch, ey. Das ist so schwer. Ja, ich würde es mal, Doppelplatz 2 ist A, das Team Frankreich, Männer generell, außer bei der WM würde ich es mal ein bisschen ausklammern, da war es ja eigentlich ganz okay.
Ja.
Jetzt vielleicht nicht von der Medaillenanzahl, aber da haben sie sich wirklich auf den Punkt hin deutlich, deutlich verbessert. Aber so richtig, auch nicht enttäuschend, sondern auch fast schon wieder Mitleid und ja, so ein bisschen traurig war ich über Ingrid. Also da hatte ich gerade bei der WM, wo das dann losging mit der Stehenquote, echt krass, dann wieder geil zurückgekommen in Oslo, aber dann halt hinten raus wirklich auf den letzten Metern das Gelbe abgegeben, die es ja sehr lange getragen hat. Das hat mir schon echt leid getan. Aber auch sie, bin ich mir sicher, wird aus der Situation lernen. Vitozzi ist den Weg jetzt gegangen. Ingrid hat ja auch schon mal so eine Nahtoderfahrung in Peking gehabt, wo sie kollabiert ist auf Medaillenkurs. Ich glaube, der Massenstart war es oder Verfolger.
Ja, Verfolger,
extrem
genau.
Extrem bitter. Aber wenn du aus so einem Loch wieder rauskommst, dann kommst du 10-mal stärker zurück.
Okay, also französische Männer und dann irgendwie zu Ingrid Landmark-Tandre wollte.
Ja, was soll ich denn machen hier? Wie soll ich denn meine 50 Tops und Flops hier vereinen?
Henrik, was ist bei dir?
Sebastian Samuelsson, ganz kurz und knackig. Ja. Also der hat zwar jedes Podest einmal erreicht oder ist sogar auch in Gelb gelaufen, fällt mir gerade ein, aber ich habe gedacht, der ist einfach stärker. Ne? Der wird vielleicht zum starken Rivalen von Johannes Thingnes-Bø. Die beiden machen es irgendwie unter sich aus, aber davon sind wir ja weit entfernt leider gewesen und ja, ich hätte ihn einfach gerne mehr in Action gesehen, mehr präsenter vorne und hat nicht funktioniert.
Und bei mir ist auf Platz 2 das Fluorwachsverbot, denn ich glaube, wie auch eben schon so ein bisschen angedeutet bei den Statistiken, dass das irgendwie die Schere zwischen Arm und Reich, sage ich mal, oder großen und kleinen Nationen noch ein bisschen weiter auseinanderzieht. Ja, wie man es vorher vielleicht auch schon erwartet hat und ich glaube, da müsste man irgendwie auch von IBU-Seite eine Lösung finden, weil die Unterschiede zu den großen Nationen, die werden dann immer noch größer und so ein Team wie Norwegen setzt sich weiter ab oder die Französinnen eben. Und ich weiß nicht, ob man das nur den Nationen am Ende überlassen kann, da ein Mittel zu finden.
Dann
ich
doch Einheitswachs, nicht. Oder?
Ja, vielleicht wirklich, ne? Also,
aber andererseits ist es doch genau dadurch eine Würze reingekommen, oder? Also du hast doch vorhin selber gesagt, also man konnte ja wirklich sehen und du hast auch gesagt, dass sehr viele Wetteränderungen waren während des Weltcups oder zu den Standorten, dass sich das dann doch vielleicht wieder ausgeglichen hat.
Nee, finde ich ja gar nicht. Also eigentlich war es ja nur 2-mal kalt oder so und ansonsten ja, nicht so wirklich. Ja. Und man sieht es ja deutlich an den Werten so, dass da die läuferische Qualität deutlich auseinander geht auf einmal.
Aber zum Beispiel, ich habe einen Namen, wo war denn das? Ja, Nina Hettich zum Beispiel.
Ja.
Die hat sich im Vergleich zur letzten Saison läuferisch verbessert in der Kilometer pro Stunde im Durchschnitt. War sie letztes Jahr bei 21,86, jetzt ist sie bei 22,29.
Ja, Kilometer pro Stunde auch ein bisschen schwierig, je nachdem, wie lang die Strecken sind oder auch die Rennen und so weiter. oder auch welche Strecken dann im Weltcup sind. Ja, aber klar, du kannst dich natürlich verbessern. Trotzdem verbessern andere sich dann vielleicht ein bisschen mehr als du, weil sie eben besseren Ski haben.
Aber du hast eben schon gehört durch die Aussagen der Sportler, also das fehlt schon, das Flor. Gerade wenn es halt so nass ist, ne? Und Nove Mesto, der Dreck noch dazu. Also hat es schon echt schwer gemacht.
Was ist denn bei dir auf Platz 1, Michael?
Na, erstens, dass es schon wieder vorbei ist. Dass der ganze Bums schon wieder rum ist. Also es ging ja doch schnell. Und sportlich ist es die Staffel der Männer in Nove Mesto, dass sie es nicht geschafft haben, da eine Medaille zu holen. Eine verdiente Medaille wäre es gewesen, in jedem Rennen auf dem Podest gewesen. Das wäre echt hochverdient. Und zumal die Tür halt wirklich sehr weit offen war. 4 Strafrunden, Norwegen 3 für die Franzosen. Das war schon echt bitter, dass sie da keine Medaille geholt haben.
Und was ist bei dir, Hendrik?
Julia Simon, die Titelverteidigerin im Gesamtweltcup. Okay. Ein bisschen enttäuschend. Klar, ich meine, sie hatte eine starke WM, keine Frage. Das war ihr großer Moment. Aber so das letzte Wochenende vor allem, ne? Sie läuft in 2 Rennen im roten Trikot. Das heißt, sie ist die Disziplinführende in dem Format und schafft es aber nicht, am Ende auch nur eine Wertung davon zu gewinnen. Und das ist natürlich äußerst bitter.
Das stimmt. Das war schon ein bitteres Wochenende für sie. Aber Leute, seid mal gespannt, wenn wir den Gesamtweltcup nach alten Regeln bringen, also mit WM-Punkten, mit Streichresultaten. Ja. Das wird noch spannend. Ja, dann kommen wir doch mal zu den positiven Sachen. Michael, ja,
was ist deiner?
Dein Tor.
Ja, stimmt, habe ich ganz vergessen.
Jung, langsam.
Ja, guck, ich bin nicht so wichtig. Ich nehme mich nicht so wichtig als Moderator hier. Bei mir ist es, dass der IBU-Cup-Gesamtsieg nur noch für die Nationen interessant ist und nicht mehr für die Athleten selber, weil man ja jetzt dadurch nur noch eine Startposition für die Nation holt und nicht mehr für sich selbst. Und ich finde, dadurch wird ja dieser Sieg im IBU-Cup total hinfällig für eine Person. Also für was stelle ich mir jetzt da noch diese Kristallkugel rein? Wir haben es schon mal gesagt, dass Johan Olaf Botten das Ding eigentlich ziemlich sicher geholt hätte. Jetzt ist es am Ende Mats Överby. Ja, ist dann schon ein bisschen komisch, ne, weil Botten eben einfach nicht mehr mit dabei war. Ich finde, man erarbeitet sich ja dadurch auch irgendwie was, dass man eben über die gesamte Saison da der Beste oder die Beste ist. Und man sieht ja auch, was aus den Athleten und Athletinnen geworden ist, die den gewonnen haben. Ja, irgendwie Lou Jean-Monod ist ein ganz gutes Beispiel. Also von daher finde ich doch, oder auch Andres Trömsheim jetzt in diesem Winter, finde ich doch, dass man das wieder umkehren sollte.
In dem Fall ist es halt für Mats Überby blöd, ne? Weil der hat sich das erkämpft und nächstes Jahr darf er, oder weiß es noch nicht.
Man weiß es nicht. Der hat dann auch eine Kugel im Regal stehen und weiß, ja, auch eigentlich hätte vielleicht hier mein Kollege der Botten das geholt, ne? Oder ziemlich wahrscheinlich. Mhm. Finde ich dann auch ein bisschen komisch so. Also weiß ich auch nicht, was diese Regel soll aus Trainersicht oder Verbandssicht. Klar, dass die das so haben wollen, muss man nicht lange drüber reden. Aber ich denke, aus Athletensicht macht es wenig Sinn. Und auch aus Zuschauersicht, weil der IBU-Cup natürlich dann nicht mehr so interessant ist. Bei den letzten 2 Stationen waren ja jetzt auch nicht mehr unbedingt mit die Besten noch am Start dann, ne? Mhm. Ja, aber damit lass uns doch dann zum Positiven endlich mal kommen. Ihr habt ja eben schon gemerkt, dass ich Bock drauf habe, hier über positive Sachen zu reden. Also Michael, was ist bei dir auf Platz 3?
Das ist natürlich deutlich mehr. Also ich habe ja wirklich schon wild durchgestrichen. Wie soll ich mich denn hier festlegen? Ja, ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Würde ich jetzt nochmal Campbell Wright. Geile Rennen gemacht. Im Kopf bleibt mir Soldier Hollow das Rennen. Die Staffel in Ruhpolding, wie er da auch diese ganzen kleinen Dinger, diese Gesten, da hat er mal aufgestanden, dann hat er Stola Holm ein bisschen am Arsch geschoben, mach du mal die Führung und so einfach diese, dieser Typ Mensch ist einfach geil, der ist so bereichernd für den Weltcup und das ist einfach eine Marke und ich freue mich jetzt schon, wenn er auf dem Podest steht, weil dann ist richtig Rambazamba. Und das ist einfach für mich ein geiler Typ.
Also du bist auf jeden Fall ein großer Fan.
Ich bin richtig Fan. Ja. Fanboy.
Hendrik.
Bei mir ist es die generelle Vielfalt der Saison. Also wir haben beispielsweise 5 Männer und sogar 7 Damen in Gelb gesehen. Hinten raus mit einer großen Dramatik zum Schluss. Der Gesamtweltcup, der ging ja bei den Damen tatsächlich komplett über die gesamte Länge. Da hätte noch alles passieren können. Und ja, Johannes Thingsbø hat den Sack ja auch nicht vorher zugemacht. Zumindest das letzte Rennen, okay. Bisschen. Aber es war nicht so wie sonst, was man eigentlich vielleicht auch hätte vermutet von vornherein. Von daher war das doch echt eine gelungene Saison.
Ja, bei mir auf Platz 3 ist es Lisa Vitozzi, ne? Also was für eine Story, 2018-19 noch so nah dran am Gesamtsieg, dann 19-20 nur 10. im Gesamtweltcup geworden. Michael, du regst dich auf, du hast es wahrscheinlich auch. Dann wird sie sogar nur 16., dann nur 31., also ganz weit abgestürzt, hatte damals eine Trefferquote von nur 71%, liegend sogar nur 56%, also fast die Hälfte aller Schüsse ging daneben. Und dann letzten Winter der Reset, da wird sie wieder Dritte im Gesamtweltcup und jetzt erfüllte sich ihren größten Traum, wo sie schon 2019 die ganze Zeit von gesprochen hat. Den Gesamtweltcup-Sieg und jetzt sogar mit einer Trefferquote von über 93%, das auch liegend. Also was für eine verrückte Wende bei ihr und deshalb doch absolut zu Recht hier in diesen Top 3 bei mir.
Na toll, dann habe ich keinen Platz 2.
Ja, du hast doch so viele.
Ja gut, aber dann können wir es ja kurz machen.
Nee, aber ich habe auch Lisa, also ich habe jetzt ein Reel gesehen von Eurosport Italien, glaube ich. Da war ein Rennen, vielleicht habt ihr das auch gesehen, von Oslo. Ja. Da ist sie 62. im Sprint geworden. Halt so wirklich völlig dieser Blick ins Leere, völlig konsterniert und dann der Umschnitt, jetzt hat sie dieses Ding in der Hand, den Gesamtweltcup. Also richtig, richtig geil, beeindruckend. Auch Lou Jean-Monnet fand ich geil, wie die dann hinten raus noch gekommen ist. Die habe ich ja auch dieses Jahr schon in den Top 5 gehabt und dass die das auch einfach so durchzieht.
Okay,
geil,
also das ist jetzt schon dein Platz 2,1.
Weiter, Lena Hecki groß, die Männer im Gesamtweltcup, die Geschlossenheit, die Deutschen, der Zweikampf Perrault, Chacomel, U25, fand ich total geil. Und dass es trotz aller Widrigkeiten Simon geschafft hat, wirklich eine richtig gute Saison zu machen, fand ich. Vor allem bei der WM. Also das war richtig krass psychischer Druck. Das hat man in Östersund gesehen in dem ersten Einzel, wo das Kartenhaus da schon so ein bisschen zusammengefallen ist. Und mit Schalke, fand ich, war ein kompletter Turnaround und die hat es echt geschafft, eine richtig gute Saison zu machen.
Ja, Kartenhaus auch ein ganz guter Begriff in dem Zusammenhang.
Das Kreditkartenhaus.
Hendrik, was ist denn bei dir auf Platz 2?
Ja, da greife ich nochmal deine Überraschung von eben auf. Lena Hecki groß. Ja. Also die Erfolgsstory einfach genial diesen Winter. Und ich muss auch zugeben, ich habe selten darüber nachgedacht, dass sie auch tatsächlich dann oben mitspielt. Aber am Ende hat sie 2 Siege und dann auch noch 3 Podestplätze. Also total crazy. Und du hast eben auch schon gesagt, wie sie sich dann auch immer gefreut hat und wie sie sich in den Interviews gegeben hat. Einfach eine grandiose Story.
Bei mir auf Platz 2, Hendrik, muss ich mich dir anschließen, denn du hast ja auch so diese Unvorhersehbarkeit der Saison so ein bisschen angesprochen und das habe ich hier eben auch. Ich finde, das ist auch an den Tipps sehr zu merken gewesen. Ne? Also man hat getippt, wie so im letzten Winter noch, aber irgendwie ist dann was anderes rausgekommen am Ende. Aber das hat es für uns ja sehr spannend gemacht und deshalb war es einfach insgesamt eine sehr geile Saison und deshalb gebe ich direkt ab an Platz 1 von Michael Reich.
Weil die 2 Mittelfinger hast du gesehen. Ne? Ich hab's genauso hier stehen. Platz 1, geile Saison.
Ja.
So, den Rest muss ich mir halt jetzt dazu dichten, weil ihr habt ja schon alles gesagt. Ne? Also von Anfang an, was ich auch geil fand, das klingt vielleicht jetzt blöd, ne? Aber die ersten Rennen von den Norwegern, von den Männern, die ja wirklich so weit weg waren, auch mit Stola, die Kälte und Christiansen, die Probleme und jetzt, das hat ja so geil angefangen, alles so offen, alles so neu, die Deutschen haben da gelbes Trikot und Weltcupsieg und hier und da, also das ging so geil los die Saison, diese Turnarounds, ganz oft das gelbe Trikot gewechselt, wir hatten bei den Männern so viele verschiedene Sieger, Zweitplatzierte, Drittplatzierte, bei den Frauen genau das Gleiche. Also offen bis zum Schluss. Und das fand ich eigentlich geil, dass ja wirklich in Canmore die ganzen Kugeln dann noch entschieden wurden. Klar, bei Johannes war es dann im letzten Rennen klar mit dem gelben Trikot. Aber alles, was so rote Trikots anbetraf, das war wirklich bis zum letzten Rennen offen und hat sich ja teilweise noch gewendet. Und das war am Ende eine richtig geile offene Saison, die echt Spaß gemacht hat.
Ganz genau. Und mein Platz 1 geht an die deutschen Damen generell. Also, oder vielleicht, ja, generell ist mein Oberpunkt, aber wenn ich nochmal ein bisschen ins Detail gehe, also erstmal die Leistung von Franzi Preuß, was wäre da auch drin gewesen? Wir haben es eben schon mal ein bisschen angerissen. Dann aber beim Ausfall von ihr habe ich gedacht, ob das Damenteam jetzt nochmal oben an den oberen Rängen präsent sein wird, ich weiß nicht, aber das Gegenteil ist ja eingetreten. Ne? Also allen voran dann auch Janina Hettich-Walz, die da wirklich mächtig über sich hinausgewachsen ist, fand ich. Aber auch so die Nachrückerinnen, ne, oder Talente, die dann eben dann auch mal die Chance bekommen haben, die haben Eindruck hinterlassen. Und ja, diese Selbstverständlichkeit schon fast von Selina Grotjan, die da bei den Seniorinnen jetzt mitmischt bzw. mitschwimmt und ja, hat ja dann auch oben mitgemischt, kann man auch so sagen, bei der WM im Einzel unfassbar. Und ja, das war einer der größten Punkte, die ich hier so habe.
Ja, bei mir ist es der Auftakt in Östersund. Ne? Also hat das Bock gemacht, muss man wirklich mal sagen. Persönlich hat mich das einfach sehr mitgenommen und das war irgendwie so ein Revival der alten Jahre. Oder vielleicht sogar noch schöner, weil wir waren das ja schon nicht mehr gewöhnt. Ne? Also früher mit Magdalena Neuner, Laura Dahlmeier, Andrea Henkel, Kathi Wilhelm. Da war es ja normal, dass die Damen dauerhaft oben standen. Oder auch bei den Männern dann eben zu deiner Zeit, Michael, mit Sven Fischer, Michael Greis, Rico Groß und so weiter. Also da waren wir sowas von verwöhnt in Deutschland. Und das sah ja in Östersund schon fast genauso aus. Ne? Da hast du Franzi in Gelb, Roman Rees in Gelb, Philipp Navrat in Gelb, auch noch Siege für die beiden Männer, die ich gerade genannt habe. Ich fand, da hat man wirklich diese Euphorie in Deutschland auch gemerkt. Auch in mir ist das so ein bisschen hochgebrodelt, dass man da so ein bisschen mitgefiebert hat. Und das hat richtig Bock gemacht, hat mir sehr gut gefallen und ist mir auch nachhaltig so hängen geblieben. Und ich wünsche mir davon natürlich dann in der nächsten Saison ein bisschen mehr, weil ich glaube, da profitieren wir alle als deutsche Fans von und so sollte es weitergehen.
Absolut.
Okay, das waren unsere Highlights, aber es gab ja noch andere Highlights. Hendrik, wir hatten ja noch ein Tippspiel organisiert, so ganz kurz vor der Saison, und Lena hat sich da ein bisschen was gewünscht von uns.
Hallo ihr zwei, mich würde interessieren, auf welchen Plätzen ihr beim Tippspiel gelandet seid. Ich hab's auf 205 geschafft.
Ja, Lena, da haben wir dich knapp geschlagen, ne? Also Hendrik, ja. Ich habe mal geguckt, du bist 192. geworden, ne?
Mhm.
Von 1000 Teilnehmern, wobei 43 haben nicht getippt, darunter auch Michael Rösch, wie ich gesehen habe, also ganz klassisch angemeldet.
Ich war mit meinem internen Tippspiel beschäftigt, mit Sigi.
Okay, ja, und ich bin 68. geworden, aber ist natürlich auch enttäuschend für den Tippspiel-Weltmeister 2021, dürft ihr nicht vergessen, Leute, ne? Damals noch beim ARD-Tippspiel mit 20.000 Teilnehmern das Ding gewonnen.
Mhm. Heute leider kein Taschenmesser für dich. Ne?
Aber du warst ja auch eine Zeit lang ganz gut mit dabei, ne? Und anfangs, ja, klar, waren wir stark dabei, und hinten raus habe zumindest ich dann schwer nachgelassen. Ich denke, unter 1000 Teilnehmern, beziehungsweise ein bisschen weniger, die dann aktiv getippt haben, ist das doch schon stark. Aber man muss ja auch sagen, diese ganzen Bonusfragen, beziehungsweise die 5 Tipps, die man noch machen konnte zum Gesamtweltcup, die haben ja das Feld nochmal ordentlich durchmischt.
Also die waren auch nochmal richtig geil, fand ich, ne? Weil das hat richtig Bock gemacht, dann da am Ende nochmal zu sehen, oh, wer hat am Anfang gut getippt, und auf einmal mischte ich das ganze Feld nochmal durcheinander. Hätte man theoretisch auch noch so ein bisschen ausbauen können mit irgendwie beste Trefferquote, beste Läufer oder so, ne? Wo man dann auch nochmal Punkte für gibt. Wäre, glaube ich, auch ganz lustig gewesen, oder vielleicht WM-Medaillen, irgendwie sowas. Oder kleine Kugeln könnte man auch überlegen, sowas noch tippen zu lassen vor der Saison.
Das fand ich eigentlich ganz cool bei der IBU Predicted Challenge.
Ja.
So diese Zusatzfragen.
Genau.
Die sind schon cool. Da kannst du schon Punkte machen.
Aber wer hat denn gewonnen hier, ne? Das ist ja auch irgendwie eine wichtige Frage. Denn Ehre, wem Ehre gebührt, die Gewinnerin ist Pauline. Line T heißt sie mit einem, oder so hat sie sich angemeldet hier beim Tippspiel. Ja, und damit herzlichen Glückwunsch. Von uns gibt's kein Taschenmesser, oder du kriegst eigentlich nur unseren Respekt, mehr nicht. Aber ist schon eine krasse Leistung auch, bei 1000 Teilnehmern dann hier wirklich abzuräumen und ganz oben zu stehen am Ende.
War es knapp oder war es eindeutig?
War sehr, sehr knapp, ne? Ein Punkt nur.
Ja, okay. Und auch nach diesen Bonusfragen, ne? Also da hat sie dann auch nach den Bonusfragen wirklich erst gewonnen. Schon lustig. Dexi war ja auch mit dabei, ne? Aber ist dann anscheinend irgendwann rausgegangen, als er gemerkt hat, hat keinen Sinn hier für ihn. Ja, auch erstmal vielen Dank an Florian, ne? Der das hier möglich gemacht hat noch, der diese Tippspielligen noch angelegt hatte vor Saisonstart, sich da bereit erklärt hat. Also ohne ihn wäre das wirklich nicht mehr möglich gewesen.
Mal ganz kurz, also man könnte doch als Geschenk, das würde mich nämlich mal interessieren, die Pauline, die gewonnen hat, wie tippt die? Also ist die voll drin? Ist die, guckt die sich Statistiken an? Ist die bei Biathlon Results? Ist die bei Biathlon Stats? Oder war es einfach nur Glück? Oder wie? Das würde mich mal interessieren. Wie verfolgt die Biathlon? Da könnt ihr ja mal ein kleines Interview mit ihr machen.
Also du meinst, dass wir sie im Podcast einladen?
Mal ganz kurz, 5 Minuten, einfach mal fragen, wie guckt die Biathlon, was hat die für eine Beziehung zu Biathlon? Das würde mich schon mal interessieren.
Ja, wenn sie Bock drauf hat, auf jeden Fall, kann man gerne machen.
Ist ein schöner Preis,
von dir. Ja, finde ich gut. Finde ich gut, dass du es sagst, Michael. Aber wir haben ja auch noch vorher getippt, unsere Predictions abgegeben, intern hier, beziehungsweise auch im Podcast, wo auch Arne Pfeiffer und Christian Dexner noch mitgemacht haben. Und da haben wir auch mal jetzt abgerechnet und geguckt. Und ja, Michael, ich habe eingangs gesagt, es ist gar nicht so falsch, dass du hier der Experte bist, weil du hast das Ding gewonnen dieses Jahr.
Habe ich das letztes Jahr auch schon gewonnen?
Nee, glaube nicht. Also so ist es ja gar nicht.
Im Zweifelsfall nicht.
Aber ich weiß echt nicht mehr genau, was ich getippt habe, außer dass Lisa Vitozzi den Gesamtweltcup gewinnt, oder?
Ja.
Ja, du warst
das
auch
weiß ich noch.
Ingrid Landmark-Tandrevold, richtig. Aber Hendrik, ihr beide habt das genauso. Ihr habt ja auch beide Elvira Oeberg auf Platz 2 gehabt und dann Julia Simon habt ihr auch beide auf Platz 4. Also was ist los mit euch? Ja. Aber der Unterschied ist, dass Hendrik dann Hanna Oeberg auf der 5 hatte und du hattest Lou Jean-Monod bei den Damen.
Aha.
Und dann bist du auch besser bei den Herren, denn da hast du Stühlerholm-Lagerheit auf der 3, Hendrik auf der 2 und Wettle Schorster Christiansen habt ihr gleich. Und du hast noch Punkte bekommen für Johannes Dolle-Schäftal, Michael. Hendrik hat nämlich Benedikt Doll da in den Top 5. Das Kuriose ist, Leute, dass ihr, also die Extra-Runde-Community, Zweiter geworden seid. Ihr habt ja auch Lisa Vitozzi vorne gesehen, Tandrevold auch auf Platz 3, Simon auch auf der 4 und bei den Männern wart ihr noch ganz gut unterwegs, habt Haje Böder noch mit drin. Also das habt ihr schon echt gut eingeschätzt und dadurch, ja, Hendrik, bist du dann nur Dritter geworden, im Anführungszeichen.
Ja, muss ich mich geschlagen geben.
Was kriege ich da jetzt als Preis?
Keine Ahnung, wenn wir uns sehen, kriegst du einen festen Händedruck.
Feuchten.
das auch noch dazu. Ja, und ich muss mich auch geschlagen geben, ne? Ich bin Letzter geworden hier, also Dexi und Arndt sind punktgleich noch vor mir. Was interessant ist bei Arndt Pfeiffer, er hat noch hier Tommaso Giacomel als einzigen als U25-Sieger vorhergesagt. Wir alle hatten Klaas Hartweg und natürlich Elvira Oeberg, das haben wir alle so gesehen. Beste Deutsche habt ihr auch noch alle richtig, außer ich. Also ich habe Hanna Kebinger genommen und ihr alle Vanessa Vogt geguckt und bei den Männern Benny Doll haben wir alle genommen. Alle, und es ist ja am Ende Johannes Kühn geworden.
Deswegen sage ich ja, das war der letzte Anstieg. Da hat ja Benny gesagt, er wollte alle ziehen lassen, um das nochmal ein bisschen zu genießen. Weil wenn er vor Johannes ins Ziel gekommen wäre, hätte er es nämlich gemacht.
Ja, bin ich mir nicht so sicher. Ne? Es sind 6 Punkte zwischen den beiden. Ich weiß nicht, ob er da noch wirklich 7 Punkte bekommen hätte, da irgendwie um Platz 22, 23. Das dürfte nur so 2, 3, 4, 5 Punkte Unterschied sein, ne?
Lass mich kurz gucken. 27.
Und Johannes Kühn? Und
da war noch Riedmüller davor, da war Rees davor, Kühn davor. Kühn ist 24.
Das sind 6 Punkte Unterschied.
Dann wären sie gleich und Doll hat mehr Siege.
Wären sie gleich, beziehungsweise wenn er dann vor ihm wäre, dann hätte er ja sogar noch Punkte mehr gehabt. Ja, dann hätte er es geschafft, hast du recht.
Ja. Deswegen hat es mich so ein bisschen geärgert.
Johannes Kühn würde ja dann einen Platz zurückrutschen, ne? Dadurch weniger Punkte bekommen.
Das war nämlich genau mein Gedanke, als ich kommentiert habe in der letzten Runde, Benny, jetzt bitte vor Johannes Kühn ins Ziel.
Aber mal ernsthaft, also es geht jetzt nicht um dieses letzte Rennen. Also Benny hätte es vorher klar machen können oder wenn nicht sogar müssen. Ne? Also er war Achter zwischenzeitlich und darf dann eigentlich nicht mehr auf die 13 zurückrutschen.
Egal, wir schweifen ab.
Das stimmt.
Aber der Ehrgeiz hat uns gepackt, ne? Siehst du wieder.
Ja, auf jeden Fall. Damit sind wir durch, Leute. Michael, wie geht's bei dir jetzt weiter noch im Sommer? Was machst du so?
Ja, Biathlon-Events. Also ich bin in Ruhpolding. Da haben wir noch so ein Abschlussevent von einem Sponsor. Und dann bin ich schon wieder im Saarland am Sonntag. Da ist auch wieder so eine Biathlon-Tour. Und ich werde über den Sommer... Wir haben auch in Dresden dieses Jahr das große Biathlon, was vorher in Wiesbaden war. Das ist
City-Biathlon nennt sich das. Nicht das große Biathlon, ja.
Ja, also der Name ist nicht eingefallen. Im September. Und ansonsten werde ich mich trotzdem mit Biathlon über Wasser halten im Sommer.
Ja.
Und hier und da ein paar Events machen. Und dann ist zack schon wieder Ende November. Es sind noch 254 Tage müssen es sein.
Wird man dich auch wieder in Belgien irgendwo sehen oder so? Da wird jetzt sicher auch was sein.
Ich glaube nicht. Also wenn da jetzt nichts ganz Großes ansteht.
Du kommst also nur hier rüber, wenn ganz große Sachen anstehen. Wie dann eben das große Biathlon in Dresden. Ja, Michael, aber auch mal ein Danke an dich für die Saison. Ne? Du warst ja immer mit dabei bei den ganzen Recap-Sendungen nach dem Trimester, nach der WM, vor der Saison, jetzt schon wieder. Also vielen Dank dafür, weil ich glaube, das ist schon ein riesiger Mehrwert auch für die Community hier, ne?
Ja, ich habe es auch echt dieser wieder gemerkt. Also auch danke an die zustauende Fraktion, die öfters mal zu dem Kanal wechselt mit Werbung. Gab echt viele, viele richtig gute Zuschriften, gerade auch während der WM.
Ja.
Und ist ja irgendwo auch eine Auszeichnung, wenn du viel Lob kriegst. Klar gibt es auch Kritik, aber ich glaube, wir haben jetzt keinen schlechten Job gemacht für die Umstände. Und es ist einfach geil. Also ich liebe diesen Sport, ich lebe den Sport nach wie vor und es macht mir einfach Spaß.
Ja, ich merke das ja auch oder sehe das ja auch immer, wie du dich vorbereitest oder mich auch Sachen fragst oder sowas. Also das ist schon immer eine sehr intensive Vorbereitung bei dir. Und ich glaube, ihr macht das ja auch da sehr low-budget-mäßig, ne?
Ja, also im Vergleich zu, klar, das kannst du jetzt nicht vergleichen. Aber irgendwo willst du dich auch absetzen. Das ist ja auch mein Anspruch, dass du jetzt nicht irgendwie 0815 Sachen sagst, sondern dass du da, ja, und mir fallen auch beim Vorbereiten viele Sachen ein, die interessant sein könnten. Und es ist ja bei euch genauso. Also ihr sitzt ja auch gefühlt 24-7 vorm Rechner und guckt Statistiken raus. Ja, das macht es halt, glaube ich, am Ende aus und das bringt den Mehrwert. Auch bei euch beim Podcast hörst du ja bei den ganzen Zuschriften oder die Sprachnachrichten, dass es die Leute geil finden. Und ja, da seid ihr, glaube ich, zu Recht die Nummer 1.
Yes. Vielen Dank. Schönes Schlusswort. Besser könnte es eigentlich nicht sein.
Ja, das ging runter wie Öl.
Michael, mach's gut und bis demnächst.
Danke euch.
Vielen Dank.
254 Tage noch.
Ja, alles klar.
Ciao.
Ach ja, Hendrik, jedes Mal ein Genuss mit diesem Michael Rech.
Oder mit dem Ingo.
Ja, also ich weiß auch nicht, was er da mit seinem Ingo hat. Also Leute, falls ihr es nicht gecheckt habt, der nennt sich jedes Mal in unserer Software hier, wo wir die Podcasts aufnehmen, Ingo Gaspricki oder sowas.
Mhm.
Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat, müsste man auch mal fragen.
Aber es hat auch wieder richtig Laune gemacht, mit ihm darüber zu sprechen. Man merkt richtig, er brennt dafür. Und das ist so, ja, immer wieder echt nochmal eine schöne Zusammenfassung, finde ich.
Finde ich auch, also macht immer richtig Bock mit ihm. Jetzt haben wir aber so viel geredet, dass wir gar nicht Zeit hatten für viele andere Dinge, ne? Werden wir dann auf die nächste Woche schieben. Wir haben schon eingangs gesagt, die nationalen Meisterschaften aus Italien, Frankreich, Schweden und der Schweiz gucken wir uns nächste Woche mal an. Außerdem gab es ja einige Karriereenden und es gibt vielleicht auch noch welche. Man merkt das jetzt auch bei diesen nationalen Meisterschaften. Da gibt es dann den einen oder die ein oder andere, die sich dann doch noch dazu entscheiden, zu sagen, so, das war's für mich jetzt hier, ich höre auf, und werden dann bei den nationalen Meisterschaften verabschiedet. Und auch Taje Bø will wohl dann bei den Meisterschaften in Norwegen ankündigen, wie oder ob es für ihn weitergeht.
Und ich glaube, eine bessere Thematik hätte man sich ja für die Aufmerksamkeit des Events gar nicht herrichten können, oder? Also das ist ja genial für eben die Austragenden.
Ja, aber ich glaube auch bei dem Feld, was da angeboten wird in Norwegen, und man kann es live verfolgen auf dem NRK, also da schalte ich natürlich ein, ne? Ganz klar.
Klar.
Ansonsten haben wir noch nicht die Hot Takes beleuchtet. Also wir haben vor der Saison Hot Takes von euch bekommen. Wir selber haben Hot Takes abgegeben, also auch Michael sogar. Was so eintreffen könnte, da ziehen wir auch nochmal Bilanz und gucken, was ist eingetroffen, was ist nicht eingetroffen. Wer von uns hatte da vielleicht ein ganz gutes Näschen oder eben auch nicht.
Genau, und dann haben wir auch noch ein paar andere Dinge hier auf Lager, die im Prinzip in der Warteschlange stehen. Zum Beispiel gibt es ja auch noch die Thematik, der Gesamtweltcup stand nach altem System.
Ja, und das wird richtig interessant. Also ist auch Lisa Vitozzi dann noch Gesamtweltcup-Siegerin, wenn die WM mit reinzählt und es auch noch Streichresultate gibt? Also ich kann euch schon mal sagen, Leute, da wurde einiges durcheinander gewirbelt. Gerade bei den Frauen, ja, bei den Männern natürlich logischerweise nicht so stark, wie Johannes Tingesbø auch bei den Weltmeisterschaften aufgetreten ist. Mit 3 Siegen und einem 2. Platz muss er sich da keine Sorgen machen. Und was wir noch nie gemacht haben, ist ja auch so unsere persönlichen Awards vergeben. Ne? Also zum Beispiel das beste Rennen der letzten Saison, das beste Schießen aus unserer Sicht. Da gucken wir uns auch nochmal an, was fanden wir persönlich da beeindruckend. Lass nochmal alles rekapitulieren. Und auch ihr Leute könnt uns Fragen schicken. Ja, wir machen so eine Art Q&A dann auch in der nächsten Folge noch. Ja. Wenn ihr Fragen habt zur Saison, zu uns, zu was auch immer. Natürlich am besten als Sprachnachricht.
Ja, kann man ja ganz einfach machen und ist auch überhaupt gar nicht schlimm. Ne? Ich meine, viele von euch haben es ja schon gemacht, sind ja über den Schatten gesprungen. Ist ja anfangs immer schon mal so eine kleine Hürde, aber ist ja ganz easy eigentlich, so wie man es mit einem besten Kumpel auch machen würde. Von daher haut einfach rein und vielleicht seid ihr ja dann mit dabei.
Ja, ich glaube, sprechen kann jeder, das dürfte nicht so schwer sein. Also Leute, schickt da fleißig Sprachnachrichten auf allen Kanälen. Und nächste Woche wird es auch News von unserer Seite geben. Ne? Also es wird einschneidende Veränderungen bei der Extra-Runde geben. Leute, nichts wird mehr so sein, wie ihr es kennt.
Oh ja. Und lasst euch nicht vom 1. April in die Irre führen. Ist kein April-Scherz, ne? Kann man schon mal verraten. Das ist kein April-Scherz.
Ja, denn die nächste Folge wird am 1. April kommen.
Genau.
Und um euch nicht in die Irre zu führen, sagen wir diese Woche schon mal, es ist definitiv kein April-Scherz. Also Leute, seid gespannt, wie es weitergeht. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
Bis dahin. Ciao.
Das war die Extra-Runde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.